Wir haben einen enormen Anstieg an Extrempornografienutzung der Kinder und Jugendlichen. Wir haben einen enormen, ich will das jetzt auch nicht alles verteufeln, aber wir haben einen enormen Anstieg quasi an Social-Media-Geschichten, die einfach viral gehen, auch mit Trends, die es lebensgefährlich sein kann und so weiter. Das kommt ja nur
Kriegsbilder,
daher.
oder wahrscheinlich auch, klar.
Bitte? Kriegsbilder, ganz viele. Und vor allem aus der Wirklichkeit. Wir kriegen ja noch irgendwie so Bilder, die dann in irgendeiner Form verpixelt sind, aber die kriegen halt echte Ermordungen. Etwa 42% der unter 14-Jährigen haben schon echte Verstümmelungen, Ermordungen und so weiter gesehen, die in echt passiert sind. Und ich weiß nicht, ob wir das so wollen. Und dann ist mir doch völlig egal, ob das alle in der Klasse machen. Also es kann sich jeder der Zuhörer mal Gedanken machen, wieso von den ganz großen Tech-Firmen die Kinder erst mit 18 ein Smartphone bekommen haben.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen und uns inspirieren lassen, um unser Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Als Bewusstseinslehrer und Experte für echte Transformation begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu einer tieferen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Heute bei uns zu Gast ist Rüdiger Maas. Er ist der bekannteste Generationenforscher Deutschlands, ja wenn nicht sogar der Welt. Wir haben heute eine fesselnde Episode für euch vorbereitet, in der wir tief in die verschiedenen Generationen eintauchen. Ein Blick zum Beispiel auf die Generation Z, das sind Menschen, die plus minus 13 bis 25 Jahre alt sind, und die noch jüngeren Individuen, also Kinder, die bereits mit Smartphones aufgewachsen sind, zeigt uns, wie sich ihre Einstellung zur Arbeit, aber auch ihr Verhalten von vorherigen Generationen unterscheiden. Und damit werfen wir auch einen Blick darauf, wie diese Veränderungen in den neuen Generationen die Dynamik in der Gesellschaft insgesamt prägen und verändern könnten. Und das finde ich sehr spannend. Unser Gast Rüdiger studierte Psychologie und Philosophie in Deutschland und Japan. Ein Drittel seines Lebens forschte und arbeitete er im Ausland. Er spricht 6 Sprachen. Seit 2012 erforscht er mit seinem Team Gruppenverhalten sowie generationenbedingtes Verhalten und gründete hierzu das Institut für Generationenforschung. Er ist außerdem Autor von mehreren Büchern, unter anderem dem Spiegel-Bestseller Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, und seinem aktuellen Buch, was im April 2024 auf den Markt kommt, Generation Arbeitsumweg, wie die Jungen uns zwingen, Arbeit und Gesellschaft jetzt neu zu denken. Ja, lass uns direkt einsteigen. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Rüdiger Maas. Ja, Rüdiger, geil, dass du hier bist. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Wo steckst du gerade? Wo bist du?
Im Schwarzwald. Gar nicht so weit weg von der Schweiz.
Schwarzwald, schön. Ein schöner Bereich oder schöne Landschaft dort in Deutschland.
Ja, es ist, die Nähe zur Schweiz ist halt einfach dann da, ne?
Ja, wir haben im Vorgespräch, hast du gerade gesagt, in der Schweiz, da wird noch Wert gelegt auf Qualität. In Deutschland sieht es gerade nicht so rosig aus. Ist das etwas, was dich beschäftigt?
Ja.
Inwiefern nimmst du das wahr? Woran machst du das fest? Vielleicht, dass wir ganz kurz da einsteigen, weil ich natürlich auch immer wieder drüber schaue auf unser Nachbarland und ja, diese Entwicklung beobachte.
Genau, und diese Entwicklung wird auch einen Einfluss haben auf die Schweiz. Das sehen wir ja schon, wenn Züge jetzt quasi bei uns zu spät sind, dann kommt ja auch in der Schweiz zu spät an. Und es gibt ja manchmal Züge, die jetzt einmal quer durch die Südschweiz gehen, die aus Deutschland kommen und dann wieder nach Deutschland gehen. Das hat natürlich eine große Auswirkung auch auf die Schweizer Infrastruktur. Ich sehe das mit Sorge, weil die zwei wichtigsten Themen, Infrastrukturthemen, in Deutschland nicht in den Griff bekommen werden. Das ist einmal eben die Bahn, die wirklich immer zu spät ist. Dadurch bilden sich dann auch, weil viele dann mit dem Auto fahren, sehr viel Stau. Mittlerweile sind auch bei uns Flüge nicht mehr pünktlich, sehr, sehr viele zu spät kommen. Seit Corona haben wir auch weniger Flüge, wir haben auch weniger Airlines. All das hat eine enorme Auswirkung auf unsere komplette Infrastruktur, die jetzt quasi bei Menschen von physisch nach A nach B müssen. Schauen wir uns die digitale Infrastruktur an, sind wir auch einer der letzten Plätze in Europa. Und das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte. Über alles andere kann man diskutieren, wie gut wir im Fußball sind. Jetzt haben wir die U17 als Weltmeister geworden, wir haben Basketball gewonnen. Es gibt alles Mögliche, wo es Themen gibt. Aber die beiden wichtigsten Themen kriegen wir nicht in den Griff. Das Gleiche ist jetzt mit unserer Energieversorgung und so weiter. Das ist jetzt geschafft worden. Es war ein Kraftakt. Aber es sind halt viele, viele Themen, die beiden Hauptschwerpunkte betreffen, die ich sehr, sehr kritisch sehe. Das muss ich wirklich sagen. Und ich sehe aber da auch keinen Fortschritt in den nächsten Jahren. Und das stimmt mich tatsächlich kritisch. Und es geht auch so weit, dass ich auch teilweise von der Schweiz wegfliege oder von der Schweiz Sachen organisieren muss, einfach weil ich weiß, es funktioniert oder generell im Ausland funktioniert es. Und das ist so ein bisschen neu für mich, weil als ich jung war, hatte ich es genau umgekehrt. Da hieß es dann immer, wenn ich im Ausland war, oh, in Deutschland ist alles pünktlich, da kann man die
Ja,
Uhr
genau.
stellen.
Ja.
In Deutschland ist Qualität hoch angesagt und jetzt ist es genau umgekehrt, egal wo ich bin, es geht pünktlich. Und wir sprechen hier auch von Ländern, eben egal in Zentralasien, Zentralafrika. Ich bin es nicht mehr gewohnt, wenn da 15 Uhr steht, dass tatsächlich der Zug auch um 15 Uhr losfährt. Und das ist aber halt irgendwo überall gefühlt so, bis auf Deutschland und alle Länder, die dann quasi mit den Anschlusszügen zu rechnen haben, wenn es aus Deutschland kommt. Das ist nicht cool, muss ich sagen.
Ja, nee, ist gar nicht cool, weil das ja schon wichtig ist für ein Land, auch für die Wirtschaft. Aber warum glaubst du, ist das so in Deutschland geworden?
Na, wir hatten einen relativ langen Stillstand. Wir hatten 16 Jahre eine Regierung. Wenn man es jetzt mal politisieren will, wir hatten relativ viel Stillstand. Es wurde da eben nichts gemacht an dieser Infrastruktur, weder an der Digitalisierung, auch an der Nachhaltigkeit. Da wurde einfach viel zu wenig gemacht. Und jetzt haben wir halt einfach eine Regierung, die erstmal das alles aufholen muss, die aber, die aus drei verschiedenen Parteien besteht, die auch noch innerhalb der Parteien jetzt unterschiedliche Richtungen haben und sich dadurch selber blockieren, nicht mit einer Stimme sprechen. Wir wissen nicht genau, was, also ne, so fühlt sich das halt einfach an. Und es wird sich auf jeden Fall auswirken auf unsere Demokratie am Ende.
Ja, ich kenne viele Leute, die wegziehen von Deutschland, einige auch in die Schweiz, Unternehmen, Unternehmerinnen, die einfach sagen, hey, in Deutschland fühlen sie sich mit den ganzen Baustellen nicht mehr wohl, ja. Das ist
Kann
krass.
ich komplett nachvollziehen. Ich komme aber aus Bayerisch Schwaben und da ist mir die Schweiz einfach zu teuer. Dafür. Wir sind halt einfach sparsam.
Ja,
In der
Schweizer.
Schweiz ist das was Doppelte.
Ja, das ist so, das ist so. Ja, krass. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich möchte gerne mit dir heute natürlich über deine Hauptexpertise sprechen, nämlich über die verschiedenen Generationen und die Unterschiede. Und ich finde es nämlich immer auch sehr spannend, wenn wir so diese verschiedenen Generationen anschauen, zum Beispiel auch die jüngere Generation. Und wir dann schauen, was machen die denn anders, wie ticken die denn, wie denken die dann, dann kann man ja auch, könnte man sagen, man kann besser schauen, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich entwickeln wird in den nächsten paar Jahren. Darum finde ich das auch spannend. Und allgemein finde ich Entwicklung sehr spannend. Bevor ich aber da gleich eintauche, interessiert es mich, woher du kommst, was dein Background ist. Du hast ja Psychologie studiert in Deutschland, auch in Japan. Das fand ich sehr spannend. Was hat dich nach Japan verschlagen?
Ja, Japan mal Klammer auf, wo kein einziger Zug Verspätung hat, ne? Klammer zu.
Ja.
Da wünsche ich mich schon wieder hin. Das ist eine lange Geschichte wie Japan. Aber Japan ist erstmal, also war damals sehr, sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Ist heute auch noch, aber damals war es schon so einer der Top-Länder und völlig anders wie Deutschland. Und das fand ich ganz, ganz spannend, wie die das geschafft haben, Tradition und Moderne so zu vereinen. Und auch einen anderen psychologischen Ansatz, das fand ich alle super spannend und das war eine von vielen Gründen, warum ich Japan gewählt habe. An der Stelle. Ich bin übrigens damals mit dem Zug nach Japan. Bin dadurch sämtliche Länder, die es da dazwischen gab, und dann mit der Fähre nach Korea und mit der Fähre mit so einem Highspeed-Boot dann nach Hakata. Das ist bei Fukuoka quasi rüber nach Japan.
Mit dem Zug, was? Was? Da bist du Richtung Russland wahrscheinlich, ja?
Ja,
Moskau und
genau,
dann dort.
genau. Also Polen, Belarus, genau, und dann Moskau und dann in Moskau in die Transsibirische.
Wie lange hast du da
So.
gebraucht, bis du in Lappland warst? 2 Wochen.
Nee, ja, aber ich bin ja mal ausgestiegen. Ich war ja
Ah,
fast,
okay, ja, du,
ich
okay,
war,
das ist genossen, das ist die Reise genossen, die dorthin,
ja,
okay.
genau, ich bin in Ulaanbaatar, also in der Hauptstadt von der Mongolei zum Beispiel, raus und bin da einen Monat durch die Mongolei mit
Wow.
meinem Studienrucksack so
Wie
von
lange warst du
da.
da?
So, einen Monat in der Mongolei, ja.
Ja, nein, wie alt warst du da?
Wie alt war ich damals?
Ja.
Anfang 20? Also so Studentenalter, ja, genau. Aber ja, das war früher ganz normal in dem Alter, so solche
Prägend auch
Reisen
sicher für
zu
dich.
machen. Extrem.
Klar.
Extrem. extrem. Und vor allem, wenn ich jetzt in diesen Ländern bin, sehe ich halt, wie unfassbar schnell der Fortschritt ist. Ich hatte damals, als ich in Shanghai oder Beijing damals war, das war einfach ein völlig anderes Peking, wenn man möchte, wie es heute ist, oder Shanghai. Und da habe ich gesehen, was innerhalb von 20 Jahren da einfach möglich ist. Gleiche gibt es in so Städten wie Ho Chi Minh City, also Saigon, oder Bangkok, Singapur. Das war einfach vor 20 Jahren nochmal, oder Dubai, das war einfach vor 20 Jahren nochmal was ganz anderes, wie es eben heute ist. Und da sehe ich halt, was möglich ist. Und dann sehe ich halt jetzt bei uns die Projekte wie Stuttgart 21 oder solche Dinge, wo man denkt, das sind auch deutsche Ingenieure in den Ländern, die das mit unterstützen. Also da gibt es schon, ne? Also, aber zurück zu unserem Generationenthema. Also die verschiedenen Generationen, der Blick in die Zukunft, es ist immer ein bisschen schwierig, weil diese Generationen ja nicht losgelöst voneinander agieren. Das heißt, die sind ja in keiner Laborsituation, wo jetzt zum Beispiel die Jungen völlig frei sind von den Interaktionseffekten der Älteren oder umgekehrt. Das heißt also, keine Generation ist losgelöst, kommt losgelöst in die Gesellschaft, sondern wie wächst die Gesellschaft rein? Und wenn man so will, sind die Jüngeren immer so, ja, so eine Art Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, die spiegeln eigentlich wieder, was die Gesellschaft so ein Stück auch möchte und halten einen auch dann dadurch den Spiegel vor. Das ist ja genau das, wo jetzt so Kritikpunkte kommen, wo man jetzt sagt, die Jüngeren sind alle verwöhnt, die seien überbehütet und so weiter. Und das ist ja genau der Punkt, dass wir Älteren ja genau das auch wollen. Wir stehen ja alle dahin und so muss man das sehen. Und so mit dieser Interaktionsgeschichte wird es dann auch in Zukunft gehen. Plus ein neuer Player, der da ist, das ist eben die Technologie. Und die hält sich eben nicht an lineare Konzepte, sondern ist jetzt stellenweise auch sehr sprunghaft, also sehr exponentiell. Das sehen wir jetzt an Einsätzen wie ChatGPT, wo auch wir vermuten, dass eben nächsten Jahr einfach die wundervolle Möglichkeit plötzlich da sein wird. Und vor einem Jahr kannte das noch keiner. Mittlerweile werden sehr viele Abschlussarbeiten darüber geschrieben. Da sehen wir einfach, mit was für einer Geschwindigkeit manche Themen so durchrollen. Und für die Geschwindigkeit, und das sind nicht alle Generationen gemacht. Also vor allem die Älteren sind es ja gar nicht gewohnt, wenn du 40 Jahre halt einfach das ein Stück, ja, linearer bekommen hast und weniger komplex. Das heißt also, wir haben auch nicht so viele Informationen weltweit immer permanent befeuert bekommen. Und du als junger Mensch das gar nicht anders kennst, dann macht es erstmal schon einen Unterschied, wie du Geschwindigkeit an diese Themen einfach aufnimmst. Natürlich brauchen wir alle Ruhephasen, die brauchen die Jungen genauso, aber dennoch gehen wir mit einem anderen, in Anführungszeichen, Mindset daran. Und das ist auf jeden Fall spannend, ja.
Ja, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, Rüdiger? Du hast ja auch das Institut für Generationsforschung gegründet mit deinem Bruder. Und was vorher habe ich gesehen beim Research, was noch als Unternehmer, als Berater tätig. Wie
Genau.
sind diese Schritte gemacht worden? Also mich würde einfach interessieren, was ist in dir vorgegangen, dass du mittlerweile zu einer der Experten gehörst, wenn es um dieses Generationenthema geht? Wie bist du
Ich
da
hatte,
reingewachsen?
als ich in Japan ankam, das ist vielleicht ganz spannend, kam ich ja aus Deutschland noch, was ja gefühltechnisch so weit hinten dran war. Wir hatten noch Monochrom-Handys, wo ich stolz war, dass es vibrieren konnte und der Akku zwar eine ganze Woche hielt, hatten die ja schon internetfähige Handys vor 25 Jahren. Die hatten schon Handys, mit denen die ins Internet sind, mit denen die kommuniziert haben, mit denen wir auf Fernsehen geschaut haben und alles möglich war. Was eigentlich heute mit modernem Smartphone möglich ist, hatten die schon derzeit. Und das fand ich faszinierend und schockierend gleichzeitig. Also die Menschen da immer auf dieses Handy blickend durch die U-Bahn laufen, keiner spricht miteinander, jeder schaut auf sein Handy oder diese, ich habe mein Handy daheim vergessen, ich muss schnell zurück. Das war ja für mich völlig neu. Wie? Wir haben doch uns jetzt alle getroffen, warum musst du jetzt zurück? Ja, vielleicht kommt da irgendeine Botschaft, Message. Das war für mich damals total skurril, so eine Fixiertheit auf dieses kleine Gerät. Oder auch das Handy hielt ja nicht den ganzen Tag der Akku, weil die halt es so genutzt haben. Das heißt, die mussten dann am Tag mehrmals aufladen. Das fand ich auch Wahnsinn, weil ich ja noch, dieses Handy hat bei mir, was ein Handy sozusagen, das einmal in der Woche aufgeladen wurde. So.
Ja,
Und das hat
damals
aber,
noch. Ja,
ja,
stimmt.
genau. Und das hat aber
Nokia
damals noch, ja.
3210.
Ja,
Mit
genau.
Snake drauf. So
Genau,
Schlangenspiel.
Ericsson. Ja, genau, genau. Und da hatten die aber halt schon ganz andere Sachen da drauf. Und das fand ich faszinierend. Ich fand das Konzept auch, dass das Handy ins Internet geht, total faszinierend. Das war damals ja für mich völlig, völlig, wie soll man sagen, ja, skurril. Aber faszinierend auch auf der anderen Seite. Ich hatte relativ bald selber ein Kita, habe mir dann selber eins angeschafft. Dadurch kommst du auch schnell in die Kultur rein, muss ich sagen. Ich konnte auch schneller dadurch Kanjis lernen, die Schriftzeichen, weil das Handy immer dieses unterstützt hat. Ich habe das quasi in Romanji eingegeben, also phonetisch, und dann sind die Schriftzeichen gekommen, hat mir unglaublich geholfen im Studium, aber auch
Kannst
im
du
Kontakt.
schreiben, Japanisch?
Ja, das war ja auf Japanisch sozusagen. Und
Ah,
das hat mir, aber
okay, wow.
dennoch, Dennoch lernt man neue Sachen dazu und so weiter. Und das hat mir unglaublich geholfen. Ich fand das unglaublich praktisch. Es gab damals ja auch nicht so, so Computerprogramme, die das eins zu eins so schnell übersetzen konnten. Und das hat mir ganz, ganz geholfen. Ich bin sehr schnell dadurch in die Kultur gekommen. Das Handysystem war aber völlig anders. Aber was ich halt faszinierend fand, war diese Fixiertheit, diese andere Art zu kommunizieren über das Ketai, diese andere Art von Connection. Und ich glaube, man musste damals kein Zukunftsforscher sein, wenn man dort gelebt hat, zu wissen, dass das irgendwann auch zu uns rüberschwappt.
Glaube ich
Und da
dir.
wusste ich, dass das eine andere Bespielung haben wird. Und wenn Menschen nur diese Bespielung kennen und keine andere, dass es da Brüche geben wird. Also bin ich immer davon ausgegangen, dass es vielleicht da unterschiedliche Arten gibt von Menschen, die jetzt sagen, okay, sie kennen jetzt kein Leben ohne Smartphone, und welche, die sagen, doch, doch, ich weiß noch, wie das ist, ein Wochenende ohne Smartphone gehabt zu haben, oder wie das ist, ja, mein Urlaub gewesen zu sein, ohne ständig alles zu fotografieren oder irgendwie sowas. Das konnten die nämlich auch schon. Die konnten dem Kita schon fotografieren und Videos machen und so Gimmicks machen. Und das war das eine. Das andere war, dass ich wieder zurück wollte in Japan. Ich wollte, hatte da eine Stelle quasi zu dozieren, musste aber promovieren. Und die Promotion in Japan muss man selber bezahlen. Dachte mir, oh, muss ich jetzt Geld verdienen? Ich wollte jetzt nicht da irgendwelche Stipendien oder irgendjemanden aufhängen, sondern wollte es mir selber verdienen. Und habe mich dann eben selbstständig gemacht als Unternehmensberater. So, und dann war das aber so eine Mühle, wo ich erstmal nicht rauskam. So, wo ich dann den Auftrag, dann kam der andere und so weiter, was ja erstmal positiv ist. Und dann ist eben dieser andere Gedanke immer mehr in den Hintergrund gerutscht. Und dann wurde ich vor 7, 8 Jahren immer mehr konfrontiert von Unternehmern, die sagen, sie verstehen die Jüngeren einfach nicht mehr. Die sind, die kann man nicht mehr motivieren, die bewerben sich mit vielen Rechtschreibfehlern, die können einfach weniger. Und dann dachte ich mir, was für ein Riesenvorurteil, und die ganzen Sprüche, was man kennt, hat schon Aristoteles gesagt, Sokrates und so weiter. Genau das ging mir auch sofort durch den Kopf.
Geil.
Stereotypisierung von jungen Menschen. Und da bin ich in die Datengrundlage, die es damals so gab. Da gab es ja alle möglichen. Damals waren es die Millennials, da gab es ja ganz mögliche Studien. Und die haben sich teilweise extrem widersprochen. Die einen, die sagten, die Millennials seien sehr politisch, die anderen, die sagten, die seien unpolitisch. Und dann schaut man sich das an. Da wurden Konzepte gar verglichen, die gar nicht vergleichbar sind, während man früher vielleicht dachte, man muss Teil einer Partei sein, um politisch zu sein. Oder eben dann heute, wenn ich mich dementsprechend anders ernähre, setze ich schon ein politisches Statement. Das sind einfach unterschiedliche Konzepte, die wurden gar nicht mit berücksichtigt. Da wurden alte und junge Menschen befragt, gleichzeitig, ohne zu sehen, dass das einfach auch andere Erwartungshorizonte sind. Oder wenn ich nur die Jungen frage, dass wir auch sowas haben wie Periodeneffekte, also Trends, die gesellschaftlich dann auch was bewirken, dass das nicht mitgenommen wird. Also ja, das kann man schon mal besser machen. Und immer getrieben mit dem in dem Hintergrund zu belegen, dass es Generationen gar nicht gibt. Das war so meine Aufgabe. Ich wollte es widerlegen. Die ganzen Konzepte wollte ich eigentlich
Ja,
widerlegen.
genau, weil ich habe auch schon im Research gelesen, dass es da natürlich eine Kritik gibt, dass es diese Generation gar nicht gibt. Das ist natürlich auch schwierig, wo misst man, wo wird da die Grenze gemacht, und da spielen so viele verschiedene Einflüsse auch mit rein. Und vielleicht, dass die Leute, die jetzt zuhören, wissen, also es gibt ja diese Babyboomer, ja, die sind, glaube ich, so 59 Jahre, ich sage jetzt plus minus, dann Generation X, 43 bis 59, so plus minus, und dann die Y, von denen du gesprochen hast, meine Generation, die Millennials auch
Millennials.
genannt, genau, 27 bis 42. Und dann die Generation Z, das ist die jüngere Generation, 13 bis 23, so, und dann die ganz jungen Alpha, bis 12, oder ja, 12 und bis heute, die werden auch heute noch geboren, also klar. Und ich glaube, wir haben viele Millennials hier, Z, Alpha logischerweise noch nicht. Also ich glaube, gerade auch um diese beiden Generationen werden wir heute viel sprechen. Einfach da kurz, dass die Leute, die
Ja,
zuhören,
genau.
wissen, von was wir sprechen, diese verschiedenen Generationen. Ja, also gibt es die jetzt, oder gibt es die nicht? Was sind da deine
Wir
Erkenntnisse in der
konnten
Studie?
die so jetzt nicht belegen, dass es alle 15 Jahre eine neue Generation gibt, ist schon eine unterkomplexe Darstellung von dem Ganzen. Und das ist eine sehr starke Simplifizierung. Also bis jetzt gibt es mir auch keine Studien oder wissenschaftliche Konzepte bekannt, die belegen, dass alle 15 Jahre in der Automatik eine neue Generation kommt. Du hast nämlich was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, es sind noch gar nicht alle Generationen Alphas auf der Welt. Das suggeriert ja tatsächlich, dass das 15 Jahre sein müssen, bis alle Alphas auf der Welt sind, und dann kommt die nächste. Und warum? Also was wir untersuchen, ist immer die Umgebungskomponente. Ich habe das jetzt erklärt mit dem Handy, ne? Also ich wachse jetzt auf in einer Zeit, wo meine Eltern ein Handy haben, wo ich ein Handy habe. Das wird ein anderer Prägungshorizont sein, weil dieses Handy
Klar.
tatsächlich omnipräsent genutzt wird. Aber ich weiß ja gar nicht, ob nach der Generation Alpha oder wieder ein neues Device gibt. Also ich wüsste ja gar nicht, wo ich dann ansetzen sollte. Und jetzt einfach zu sagen, da gibt es dann die Beta und Gamma oder wie auch immer, die alle 15 Jahre kommt, da würde ich ja komplett ausklammern oder aussparen, dass all diese Entwicklungen, das heißt die Corona-Krise, die Finanzkrise, ja, die Smartphone-Geschichte oder Kriege und so weiter, sich ja 15 Jahresschritte halten. So, oder zumindest müssten die ja dann auch, die müssten ja immer in einer Zeit stattfinden, wo sie einen Einfluss haben auf mich. Das heißt, in welcher Altersspanne, wenn ich 12 Jahre bin, wenn ich 15 bin, wann hat es denn welchen Einfluss auf was? Wir wissen, dass zum Beispiel Einflussfaktoren, die in der Jugend sehr stark stattfinden, die können sich auswirken auf Arbeitsverhalten oder Politik später. Also müsste das auch nur in dieser Zeit sein. Und dann aber auch nur für die Menschen, die in dieser Zeit, in diesem Alter sind, wenn wir jetzt nur dieses statische Konstrukt so sehen. Und ganz so einfach ist es nicht. Und jetzt merkt man, dass die extremen Befürworter für diese 15 Jahre und die extremen Gegner beide diese Thematik sehr autokomplex angehen. Weil natürlich kann ich widerlegen, dass es Generationen gibt, indem ich einfach sage, alle müssen trinken, alle müssen essen. Ich konnte jetzt eine Studie mit 700.000 Menschen belegen, alle gehen nicht gern arbeiten. Ja, wow. So, ne, genau das. Und der andere sagt doch, alle 15 Jahre, das und das hat einen Einfluss. Und fragt aber nur die Jungen, indem ich alles andere auswähle. Ja, natürlich haben wir da immer wieder Änderungen, weil wir Zeitgeiständerungen haben. Wir haben einfach andere Möglichkeiten. Ich kann jetzt nicht einmal Handynutzung mit Smartphone-Nutzung vergleichen, weil das einfach zwei völlig unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten einfach hat. Und so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben Unterschiede feststellen können, aber diese Unterschiede halten sich nicht an die 15-Jahres-Schritte. Das gleich mal vorweg. Wir müssen da völlig neu denken. Und wir haben, wenn man es mal so sagt, wenn jemand jetzt 40 Jahre jung ist und hat Kinder und lebt auf dem Land und ist Akademiker oder nicht oder keine Kinder, ist geschieden, lebt in der Stadt, hat das einen größeren Einflussfaktor als das Geburtsjahr. So
Als
ungefähr.
das was größtes
Als das
Potenzial aus?
Geburtsjahr.
Ah,
Also ob ich
ja,
jetzt 9, 79
klar,
oder
macht Sinn,
82
absolut. Die ganze Umgebung
geboren.
macht ja natürlich Sinn. In welche Umgebung
Genau.
wird dein Kind hineingeboren, was
Richtig,
sehr
richtig. Deshalb.
prägend ist. Aber ich denke, es gibt wahrscheinlich schon Tendenzen. Also wenn wir
Ja,
sagen,
die gibt es, um
klar, ja,
Gottes
die
Willen,
gibt's. Ja,
die gibt es alles,
sonst
die
wären ja
gibt es
deine
alles.
Bücher
Das
nicht
hätten
so
wir relativ.
erfolgreich. Ja.
Ja, oder wir hätten dann relativ schnell, weil wir ja genau auf der Suche waren, um das zu widerlegen, wir hätten dann relativ schnell einfach die Theorie dann aufgebracht, Generationen, so gibt es nicht. Und bis jetzt ist es so, die das halt zu widerlegen, die machen das meiner Meinung nach recht unterkomplex und die das alle 15 Jahre ausstempeln, genau. So. Wir müssen uns vielleicht auch dann erstmal darüber einig sein, was ist denn eine Generation, was bedeutet die? Weil wir müssen das jetzt auch sehr stark trennen vom Jugendeffekt oder von Jugendlichen. Also jetzt nehmen wir 17-Jährige und es gibt einfach eine Jugendbewegung. Jetzt, keine Ahnung, es ist in den Jugendlichen hip, das und das zu machen. Und wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt die Generation Z, dann müssten die es auch mit 37 noch haben. Das heißt, diese Generationen-Thematik müssten die ja auch im hohen Alter mitnehmen. Und das sehen wir bei ganz vielen Trends halt gar nicht, ne? Weil die Trends halt dann wieder weg sind. Also kann ich schon mal Trends in der Form gar nicht so nehmen und so weiter. Also muss man, muss man dann schon differenzierter sehen. Aber wenn wir jetzt jemanden haben mit 27, mit 17, der kein einziges Wochenende ohne Smartphone hatte oder der immer alles instant bestellen konnte, dann hatte der bis dahin zumindest keine andere Lebensvorstellung. Und die Chance ist hoch, dass der mit 27 dann anders agiert als jemand, der bis 17 eben das nicht hatte und dann erst im Erwachsenenalter, in Anführungszeichen, damit konfrontiert worden ist. Das heißt, er wird in einer Situation, also zum Beispiel das Internet ausfällt, dann wieder auf den trainierten Habitus zurückgreifen, in der analogen Welt bestimmte Dinge wieder zu suchen, während der andere das nicht machen würde. Der würde dann erstmal versuchen, das Internet wieder fähiger zu machen. Solche Tendenzen, die können, ja, so ungefähr muss man es mal vorstellen, um das mal ein bisschen ja, metaphernhaft darzustellen.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich habe irgendwo in einem Podcast von dir gesehen, dass du da auch so ein Beispiel gebracht hast mit dem Phänomen Kinder zeigen auf Social Media oder Kinder abfotografieren. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Kind, 6, 7 Jahre oder auch schon jünger, und die ganze Zeit bei tollen Momenten nehmen wir das Mobile Phone, filmen diesen Moment, sagen dem Kind, wenn es etwas gemacht hat, hey, mach es nochmal, kann ich es auf Video aufzeichnen. Und damit suggerieren wir ja dem Kind, dass das ein ganz spezieller Moment gewesen ist. Und dann speichern die ab, wenn das Handy gezückt wird, dann kriege ich mehr Aufmerksamkeit, dann mache ich etwas Gutes, und wenn nicht, dann vielleicht nicht. Also so habe ich es herausgehört. Kannst du das
Ja,
nochmal
genau.
Noch mal
Also,
so
wir stellen uns das mal vor, wir haben jetzt ein
schreiben.
fünfjähriges
Das finde ich spannend, ja.
Ja, genau. Wir haben jetzt ein fünfjähriges Kind oder ein sechsjähriges Kind. Das macht etwas, was vielleicht altersbedingt völlig normal ist. Was man halt einfach jetzt mit sechs kann. So, keine Ahnung, Purzelbaum, rückwärts laufen, springen oder irgendwas. Die Eltern filmen das Ganze und suggerieren dem Kind, das, was du jetzt gemacht hast, ist ein bisschen was Einzigartiges, sonst würde ich es jetzt nicht filmen. Das heißt, entwicklungspsychologische Normalitäten werden jetzt oder Mittelmäßigkeiten werden jetzt überhöht. Und das Handy ist das lobgebende Teil, nicht mehr der Papa oder die Mama dahinter, sondern immer das Handy. Das heißt, bleibt das Handy aus, kann es ja gar nicht so gut gewesen sein. Das ist erstens das Erste. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir werden in unseren Studien Eltern, wir haben auch sehr viele Eltern über Erziehungsverhalten befragt, die mehrere tausend Bilder von ihren Kindern hatten. Und dann wissen wir, das sind genau die Momente, wo eben positiv voran, überstelle ich, unterstelle ich denen jetzt mal, wo die.
Ja.
Wer schaut denn diese Tausenden von Bildern an? Niemand. Aber wir bekommen eine Sammelwut. Das heißt, dieses Filmen der Kinder ist erstmal so eine Reflexhandlung. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie ihre Kinder sehr stark an das Handy dann hinkonditionieren, weil immer zwischen mir und dem Kind dann das Handy steht. Und mit diesem repetitiven Macht es mal nochmal, sagen wir auch, wie gut Wiederholungen sind, wie gut, also das kannst du noch besser machen und so weiter. Aber das Handy ist immer so eine Lobkomponente. Und das bedeutet, wenn das Lob mal ausbleibt, war es, also dann fehlt halt das Handy oder es bleibt dann nicht so gut. Oder auf der anderen Seite, das Handy von vornherein sehr positiv konnotiert ist. Das heißt, die Rahmung Handy ist sehr positiv. Das heißt, wenn ich was Gutes mache, war immer Handy mit dabei. Und dann konditioniere ich die Kinder noch stärker daran. Das heißt, ich kann einem Kind mit 10 nicht mal sagen, leg dein Handy weg. Ich habe es ja selber nie weggelegt, sondern immer, wenn das Kind was Gutes gemacht hat, hat es ja Belohnung bekommen. Zu wie Kinder früher dann ein Eis bekommen haben. Ich kann dann später nicht sagen, es ist nicht so viel Eis, wenn ich ja permanent das Kind
Ja.
mit dem Eis belobt habe. So jetzt mal als Beispiel, es ist ein Stoff gebunden, an Stoff gebunden. Aber wir wissen seit Studien von 2013, die auch wieder 15, 2015 wiederholt worden sind von der Uni Texas, dass Bilder oder Momente, die wir mit dem Handy aufnehmen, uns schlechter einprägen. Und vor allem nicht emotional. Das heißt, bei dem Kind bleibt vielleicht, das muss man, kann man nie so pauschalieren, aber es bleibt dann vielleicht nur das Lob via Handy hängen, aber nicht, was ich gemacht habe. So, weil es einfach abgespeichert, ich wurde fotografiert, der fotografierte, beide haben es tatsächlich vielleicht weniger gut eingeprägt und vielleicht auch weniger emotional. Und jetzt habe ich dann irgendwann so ein dokumentiertes Leben von mir. Ich bin dann, keine Ahnung, 15, 16 Jahre jung und es gibt auch von mir 1 Million Fotos, wo ich immer positiv war. Und jetzt schaut das Leben aber bei mir sehr grau aus, sehr dunkel. So, ich habe wenig Follower, wenig Likes, weil das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Meine Eltern haben mich für Mittelmäßigkeiten immer überlobt. Ich durfte nie außerhalb der Gaußsche-Normalverteilung agieren. Um Gottes Willen, bevor mein Kind eine Außenseite wird, kriegt es ein Handy. Um Gottes Willen, bevor mein Kind der Einzige ist, der in die Schule fährt, in die Schule laufen muss, fahre ich es. Um Gottes Willen, bevor mein Kind das Einzige ist, das nicht aufs Gymnasium geht und so weiter. Es ist aber ganz wichtig, dass das Kind auf keinen Fall eine Außenseiterrolle wird, weil das Kind würde dann sofort psychische Schäden mitkriegen. Wir haben jetzt die Bundesjugendspiele abgeschafft. Wir schaffen gerade Spielergebnisse ab beim Fußballspielen, damit auch ja niemand irgendwie das Gefühl hat, mal unten zu sein. Was natürlich dann nicht sehr förderlich ist, wenn ich da mal unten bin. Dann würde ich sagen, das ist total untrainiert. Das passiert aber gerade regelmäßig. So, und jetzt habe ich also quasi immer diese Tendenz, ich muss in der Mitte agieren. Plus, dass ich eigentlich für Mittelmäßigkeiten nicht mehr überlobt wurde. Das heißt, dass ich habe auch so ein anderes Selbstwertgefühl, auch eine Wahrnehmungsverzerrung. Aber in der digitalen Welt werde ich abgewatscht. Weniger Reichweite, weniger Likes, weniger Follower, weniger als irgendein Influencer, der genau das Gleiche macht, wie ich jetzt mal überspitzt. So, und jetzt schaue ich mir so die Bilder an, wie ich dann so geworden bin, so ja, ontogenetisch war, wie bist du, warum bin ich jetzt so? Schau mal die Fotos von meinem Papa an, in dem Fall, der jetzt 1 Million Bilder von mir gemacht hat, wo ich immer lach und grinse. Vor allem von einer Zeit, an die ich auch gar kein Erinnerungsvermögen mehr habe. Weil unser autobiografisches Gedächtnis funktioniert nicht so, dass wir einen 1 zu 1 Abgleich haben. Und den haben wir jetzt aber komischerweise, weil das ja Beweisfotos sind von mir, wie ich doch auch gelacht habe, aber zu denen ich keinen emotionalen Bezug mehr habe. Zu denen ich überhaupt keine, ja, weil ich es mir halt einfach weniger stark abgespeichert habe, aber ich sehe mich und ich sehe mich da lachen. Und jetzt ist da niemand da und die Welt ist so traurig und so grau und so weiter. Das sind schon, wir haben keine Langzeitstudien, dazu gibt es noch nichts, aber das ist ein Thema, das wir zumindest im Hinterkopf haben sollen. Wir brauchen ungefähr 12 bis 14 Minuten, wenn wir jetzt aus diesem frustrierten Ich in TikTok gehen, bis mir dann Suizidanweisungen gezeigt werden. Im Schnitt sind Jugendliche 95 Minuten auf TikTok. Das sind einfach Themen, wir wissen, dass die Chance extrem hoch ist, dass in so einer Situation dann jemand TikTok schaut. Es ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, aber ich glaube, diese Mechanismen sind vielen gar nicht bewusst, was wir da gerade alle machen. Und das bespielen sehr stark die Eltern. Deswegen wird das einen Einfluss haben auf die nächste Generation an Kinder, die eben jetzt populärwissenschaftlich Generation Alpha genannt werden, weil die eben internetfähige Eltern haben, die permanent am Handy sind und dadurch das Handy immer Teil der Miterziehung ist. Etwa 90% der Eltern googeln alle Unwegsamkeiten ihrer Kinder. Das hat die Uni Zürich festgestellt, auch dass 90%, die das machen, davon ausgehen, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. So, das heißt, eine komplette Verunsicherung. Wir brauchen ungefähr 4 bis 5 Minuten auf Google, bis wir das Maximum bestätigt haben, dass das mein Kind tötet, dass die Erkältung, also der grippale Infekt mein Kind tötet, was auch immer. Weil es irgendeinen Blogbeitrag gibt, wo das jemand geschrieben hat. All diese Dinge finden, die kriegen wir bestätigt und wissen aber gleichzeitig, dass das vielleicht übertrieben ist. Das heißt, wir verunsichern uns selbst. Das passiert eben. Und das müssen wir mitnehmen, wenn wir sagen, okay, ja, Handynutzung und so weiter. Das ist genau das, was ich meine mit, da ist eine Kohorte, die völlig digital bespielt worden ist, was das wirklich bedeutet. So, und ich glaube, das ist so vielen gar nicht bewusst. Und wenn diese Kinder Eltern, selber Eltern werden, dann kennen die ja gar kein Leben mehr außerhalb von Internet und Smartphone. Das heißt,
Klar, wir kennen es noch, aber
natürlich,
die dann nicht, ja.
ja, genau. Und deswegen werden die nur noch auf solche Mechanismen zurückgreifen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es ja irgendwelche Social-Media-Konzerne, die auch noch Geld machen wollen mit den Daten von mir. So. Dann und kriegen die am meisten Geld, wenn wir uns auch in bestimmten Verhaltensweisen bestimmt für die Daten senden und so weiter. Und jetzt stellen wir einfach mal vor, die würden sowas machen. Die würden jetzt sagen, okay, wenn wir Videos machen, dann wird einfach die Reichweite hochgefahren. Also machen sehr viele Menschen jetzt plötzlich Videos, Kurzvideos als Beispiel. Oder wenn wir Fotos zeigen, wie wir jetzt bestimmte Aktionen, Challenges machen oder wie auch immer, dann machen Millionen von Menschen mit. So, und jetzt überlegen wir uns mal, nehmen wir mal an, da würde einer mehr Daten dann damit oder mehr Geld mitmachen und würde das halt einfach dann pushen. Das schaffe ich ganz gut durch Reichweite. Und dann würde ich schaffen, dass Millionen von Menschen in dem Alter das jetzt plötzlich machen. Und das ist neu. Das hatten wir schon. Wir hatten auch solche Trends und so weiter. Aber damals hatte nicht jeder einen Gameboy, Walkman, Discman. Das konnte sich auch nicht jeder alles leisten. Das konnte auch nicht jeder sofort umsetzen. Und ich konnte es nicht der ganzen Welt mitteilen, dass ich das so mache. Und das ist eine andere Bespielung und die müssen wir ernst nehmen. Und dadurch wissen wir, dass es dann, wenn man das mal so zusammenfasst, einfach auch eine völlig andere Generation geben muss. Und das wird bei diesen ganzen Fragen, wo man dann diese Daten nimmt, die wird jetzt digitale komischerweise sehr stark ausgespart. Also bei denen diese Generation gibt es nicht. Da wird das immer ein bisschen ausgespart, weil die auf, wie es auch richtig ist, auf Vergangenheitsdaten zurückgreifen müssen, um zu vergleichen, wie denn 18-Jährige vor 10 oder 20 Jahren waren. Und die haben noch keine Daten quasi über diese digitale Bespielung. Deswegen ist es auch zu kurz zu sagen. Also wir sehen das auch, alle, die in der analogen Welt groß geworden sind, das sind die Generationenunterschiede, ist super gering. Aber bei denen, die jetzt eben so digital bespielt worden sind, überhaupt nicht. Und das wird komplett unterschätzt. Da gibt es halt noch keine Langzeitdaten.
Ja, krass, Rüdiger, du hast jetzt gerade so viele Sachen gedroppt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ein wichtiger Punkt, der mir noch so geblieben ist, was ich sehr spannend finde, die Studie, die sagt, dass wenn wir einen Moment aufzeichnen, ein Foto machen, auf Video aufzeichnen, dass das dann weniger emotional abgespeichert wird und wir dann natürlich auch weniger uns daran erinnern. Das macht ja auch ganz viel Sinn, weil wir einfach weniger im Moment sind. Wir sind weniger präsent dann in dem Moment und wir
Genau,
schauen das
und
Leben
unsere.
durch eine Kamera und nicht durch, ja, durch unsere Augen. So. Nicht durch die Real World, ja, klar.
Genau, Patrick, und unser Gehirn ist recht faul. Das ist sehr bequem und das kürzt ab. Und wenn unser Geist, das wurde abgespeichert, dann muss ich es mir selber nicht mehr abspeichern. In der Regel sind die meisten Menschen so geprägt. Wenn es bequem ist, ist es bequem. Wenn ich es einfach haben kann, mache ich den einfachen Weg.
Ja,
Wenn ich
ja,
viel
da.
Energie aufnehmen kann durch Zucker, dann greife ich zu dem Zucker zu. Ne? Dann nehme ich den Snickers. Viel Energie. So ist unser Gehirn hat, also unser ganzer Körper ist so aufgebaut, weil wir ja ontogenetisch aus einer ganz anderen Zeit kommen. Wir haben 4.000, 5.000 Jahre noch Mammuts gejagt und genau daher kommen wir. Das ist ja eigentlich nichts in der Geschichte der Evolution. Und da sind wir immer noch. Und jetzt kommt plötzlich eben so ein Mega-Impact, das müssen wir alles mit berücksichtigen.
Ja, ich alles das, was du gesagt hast, nämlich auch so wahr, dass ja genau darüber, also über diese Generation, ein Buch geschrieben, auch ein Bestseller, Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, Spiegel-Bestseller. Ich glaube, ich muss mir das Buch holen, ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe noch so viele Bücher, die ich lesen möchte.
Aber
Und
das Buch lohnt sich
aber
wirklich.
viel,
Also
viel,
das,
viel Gutes gehört. Und du beschreibst ja alle diese Phänomene und die du jetzt zum Beispiel hier auch mal kurz mit uns hier gedroppt hast und geteilt hast. Wenn ich jetzt aber das so sehe und auch meine eigenen Beobachtungen nehme und ich dann noch so schaue, naja, okay, wie könnte sich die Technologie verändern, was für Themen können noch auftauchen in unseren Gesellschaften, dann, wie soll ich das beschreiben? Also dann ist ja, man könnte sagen, dass diese Kinder viel beeinflussbarer sind. Vielleicht auch ihre, was heißt vielleicht, da gibt es ja wahrscheinlich auch Studien dazu, da wirst du die Studien kennen, viel weniger aufmerksam sind, weniger präsent vielleicht sind. Und wenn jetzt dann noch die Brille kommt, die VR, die Brille VR und Google kommt mit Apple Vision Pro, dann Metaverse, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wir weiterdenken, dass diese Generation natürlich viel anfälliger ist für dieses Metaverse und dass dann ja ein Großteil vielleicht sogar dort in der Metaverse seinen Alltag verbringen wird, Arbeitsalltag, Privatalltag verbringen wird. Da habe ich auch schon viel darüber gesprochen in Podcasts mit VR und künstliche Intelligenz-Experten. Wie siehst du das jetzt mit deinem ganzen Wissen über dieses Verhalten, was hier wichtig ist, auch um die Zukunft vorauszusagen?
Wir hatten vor Corona sehr lange schon gab es Videokonferenzen, hat nie funktioniert. Während Corona wurden wir gezwungen, plötzlich hat es funktioniert und wir greifen jetzt auf das Medium zurück. Aber bestimmt 10 Jahre lang nicht. Also mir war nie bekannt, dass da irgendwelche, aber jeder wusste, dass es das gibt. So ähnlich ist es mit VR und Metaverse. Das interessiert erstmal die Leute nicht. Auch Second Life und so hat nicht ganz funktioniert. Das hat nur bei bestimmten Art von Nerds funktioniert, die auch gerne in solchen Spielen sind, für die anderen halt nicht. Genau, also das sehe ich nicht ganz so, dass wir komplett abdriften würden. Ich sehe einfach diese anderen Mechanismen, dass da Algorithmen dahinter sind, die einfach Daten sammeln. Das sehe ich eher so ein Stück kritischer. Aber dass wir das eine leben, es ist immer so, da gibt es, es ist nämlich ganz schwer, den Kipppunkt zu bekommen. Also wenn ich jetzt etwas artificial sehe, irgendwas Künstliches, dann darf es nicht zu gut sein. Wenn es zu gut ist, dann kippen wir, dann wirkt, dann suggeriert das unser Gehirn, da stimmt irgendwas nicht. Da gibt es Studien, die gibt es schon ewig lang von einem Japaner, der hat das sogenannte Uncanny Valley erklärt. Das ist quasi wie ein Roboter. Je menschenähnlicher, humanoider er ausschaut quasi, und wenn er halt dann wirklich ausschaut wie ein Mensch, aber er ist nicht genau wie ein Mensch, weil bestimmte Dinge nicht genauso reagieren, dann wirkt es für uns argwürd. Dann sagen wir, oh nee, das möchte man nicht, das ist irgendwie komisch. Der muss schon auch irgendwas Robotermäßiges haben. Der kann zwar niedlich sein, aber es muss immer noch unsere Fantasie sein, die da mitspielt. Und da sehe ich eben ganz starke Grenzen auch in der virtuellen Welt. Am Ende des Tages ist es nur eine imaginierte Welt und da fehlt dann doch irgendwas. Das heißt, je mehr wir in diese künstliche Welt abdriften, desto abstrakter wird es und desto mehr fehlt uns dann auch irgendwas, in Anführungszeichen, Greifbares, eher Greifbares oder Begreifbares. Und wir sind halt kein Homo Digitalis. Wir sind halt, das wird dann irgendwann uns dann auch einholen oder uns dann auch langweilen. Ich sage nicht, dass das jetzt erstmal kein Potenzial hat, aber das wird es nicht, wir werden jetzt nicht alle nur noch virtuell gesteuert. Das ist ja gerade die Probleme, die wir haben. Die Probleme ist ja, dass wir immer noch essen und trinken müssen, dass wir uns immer noch physisch austauschen müssen, dass wir das brauchen. Das ist ja genau das, was die Menschen gesagt haben in der Corona-Zeit. Mir haben die Menschen gefehlt. Viele Firmen haben dann gesagt, ich stelle jetzt nur noch Leute an, die ich physisch sehe. Ich mache es eben nicht mehr durch Videokonferenz. Das sind eben Mechanismen, die ich nicht erklären kann. Aber Video ist nicht gleich die reale Welt. Viele Menschen sagen, es ist auch viel anstrengender. Warum? Weil ich über Digitalkonferenzen viel effizienter spreche. Ich sehe mich plötzlich selber, ich sehe die anderen aus anderen Blickwinkeln, die haben alle einen anderen Hintergrund. All diese Dinge sind ja erstmal für unser Gehirn sehr viele Informationen, die parallel mitverarbeitet werden. Wir jetzt uns nicht mehr unterhalten, wie gut der Kaffee ist und die Kekse, sondern wir tatsächlich effizienter sprechen. Und diese Effizienz ist erstmal auch sehr ermüdend auf der anderen Seite. Es gibt auch ganz nette Papers zum Thema auch Videokonferenz-Fatigue und wie auch immer dann die Konzepte genannt werden. Das müssen wir alles mit berücksichtigen. So, und jetzt der Blick in die Zukunft, wir wissen das nicht. Das kann schon sein, dass irgendwann das Handy als zu umständlich gesehen wird und dass wir dann eher einen Chip wollen. Die Brille wäre ähnlich umständlich. Es wird wahrscheinlich eher in die Richtung Chip gehen und das wäre natürlich wunderbar. Aus der Sicht
Chip, der, Chip. Wollen. Was meinst du mit Chip im Chip, Körper dann? Also dass das Handy irgendwann abgelöst wird von neuen Technologien, Geräten, das ist ja klar, oder?
Ja, genau. Davon gehe ich jetzt auf jeden Fall mal aus. Das heißt, also anscheinend brauchen wir doch nichts, was wir in der Hand halten, was dann irgendwie physisch ist. Aber ich gehe vielleicht davon aus, ich bin jetzt kein Zukunftsforscher, ich bin ja kein Tech-Profi, aber ich gehe davon aus, dass wir irgendwann einen Chip im Gehirn haben werden und irgendwas auf der Netzhaut. Also im Sinne von wie heißt denn das, Kontaktlinse.
Und Neuralink von Elon Musk.
Sowas, und dann stell mir vor, ich gehe dann durch die Stadt, ich gehe dann durch Zürich und ach, den kenne ich doch irgendwo und dann schaue ich dann gleich dann dieses Gesicht mit Google ab, wie die Person heißt, wann die Geburtstag hat und so weiter und so fort. Dass es in die Richtung geht. Das heißt, es geht in die Richtung Optimieren des Autonormalverbrauchers. Optimieren des normalen Menschen und eben nicht mehr irgendwie was kompensieren, wo man bis dato immer dachte, wir müssten jetzt irgendwas kompensieren, sondern es geht in die Richtung Optimieren. Und auch das wird irgendwann Grenzen haben, aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird und die wird immer schneller. Das heißt, es wird immer schnelllebiger sein und dadurch wird es immer größere Brüche geben zwischen den Generationen, die sich immer weniger verstehen. Das heißt, irgendwann werden Kinder kommen und sagen, es ist total Schwachsinn, sich irgendwas auswendig zu merken. Ich kann doch alles ergoogeln.
Ja, das stimmt. Und wenn wir das weiterdenken, was hat das aus deiner Erfahrung, Research für Auswirkungen? Also, dir da mal drüber Gedanken
Es
gemacht?
wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben auf Empathiereduktion, dass wir uns immer weniger auch empathischer verstehen, weil wir immer mehr abstrakter denken und wir über naja, viele Social Media Geschichten hat auch immer mehr nur die Zuschauer werden als die Akteure. Mal schnell ein Like gesetzt, mal schnell das. Wir selbst steht denn oft nicht wirklich. Wir sehen jetzt auch schon unterschiedliche Arten von Like-Verhalten zwischen den verschiedenen Generationen. Die Jüngeren, die einfach ein Like setzen, um den Algorithmus zu bespielen, die Älteren, weil sie ein Like setzen, weil sie es gut finden und davon
Ah,
ausgehen,
auch
alle
spannend, auch
anderen.
spannend.
Ja.
Sehr interessante Unterschiede hier, ne?
Ja, klar.
Ja.
Und die Eltern, die ein Like setzen, weil sie davon ausgehen, wenn ich ein Like setze, muss ich es gut finden. Wenn ich es schlecht finde, setze ich kein Like. Einfach Unterschiede. Wir merken schon, dass es da bei den Jüngeren einen richtigen Progress gibt, im Userverhalten, in der Digitalität. Aber beides ist ja eine völlig andere Form von Response. Und jetzt bin ich der das Bild hochlädt. Ich weiß ja gar nicht, ob so viele Leute es wirklich gut finden. Ich kriege ja das alles nicht mehr. Das heißt, es wird in einer gewissen Weise oberflächlicher. Wir werden mit immer mehr Konzepten konfrontiert, die immer schnelllebiger werden und immer mehr Menschen, die mitsprechen können, immer mehr Menschen, die auch eine Meinung haben, wo immer mehr Menschen das Gefühl haben, ich darf eben meine Meinung nicht mehr kundtun, weil es dann eben zu viele andere Meinungen gibt. Also ich darf ja heute gar nicht mehr sagen, was ich will. Doch, genau das ist das Problem. Wenn wir alles sagen dürfen, was wir wollen, gibt es halt auch dann relativ schnell eine Antwort. Und das ist erstmal auch für uns überfordernd. Dann ist es überfordernd, dass wir durch die digitale Welt mit zu vielen Menschen Kontakt haben. Es ist zu viel. Also dafür ist unser Gehirn auch gar nicht gemacht, dass wir 3000 Freunde und Follower oder Interaktionspartner haben. Das
Maximal
können wir
100
uns gar
Menschen,
nicht.
ne? Damals im Stamm noch so plus minus.
Ja, genau. Das gibt so eine Dumbass Number heißt es. Da ging der Forscher davon aus, dass es ungefähr 140 gibt. Da gibt es auch Paper, die es wieder widerlegen, aber wir können, glaube ich, alle jetzt davon ausgehen, dass es einfach eine Obergrenze gibt. Und lasst mal die mal bei 140 sein. Wie gut kann ich denn hier 2000 Leute kennen oder 3000? Und ist es das, was wir wollen? Ist es das, wo wir Menschen hinstreben, dass wir dann die zwar nur noch vom Sehen kennen oder nur noch den Spitznamen, aber mehr auch nicht? Und so wird dann auch die Kommunikation und dann wird es halt I like und I so. Und das kann zu einer Oberflächlichkeit führen und eben zu einer Empathiereduktion. Und das wird wiederum Auswirkungen haben auch auf die Demokratie.
Auf jeden Fall, ja, da kommt alles wieder dann miteinander zusammen. Die Demokratie im Experiment, was dann vielleicht auch irgendwann mal zum Ende kommt, ja. Ja. Ich seh den Punkt. Ich sehe aber auch gleichzeitig, parallel muss ich sagen, vor allem auch in meiner Arbeit, immer mehr Menschen, die daran interessiert sind, tief Beziehungen zu haben, ihre Empathie weiterzuentwickeln. Psst. Hey du, kurze Unterbrechung, die für dich aber spannend sein könnte. Und zwar ist es so, dass wenn du aus deinem Alltagstrott ausbrechen, aus der digitalen Welt mal ausbrechen möchtest und wirklich tiefer mit dir selbst und mit deiner Essenz in Kontakt kommen möchtest und mit allem, was dazugehört, wenn du jemand bist, der es liebt, deine Grenzen stetig zu erweitern, das Unmögliche möglich zu machen und große Erfolge zu feiern, und du aber gleichzeitig auch in jedem Moment präsent im Hier und Jetzt leben willst, sodass du deinen einzigartigen Lebensweg genießen kannst, ohne den ständigen Gedankenkreislauf, Frust und destruktiven Stress, dann könnte diese Information für dich wichtig sein. Vielleicht hast du auch schon gehört von unserem Limitless Horizon Retreat, 5-Tages-Retreat hier in der Schweiz, welches die Grenzen deines Bewusstseins definitiv sprengen wird und dich in die zielgerichtete Umsetzung deiner Vision bringt. Wir haben, nachdem der Mai bereits ausverkauft ist und September 2024 auch schon ein paar Plätze voll oder ein paar Plätze gebucht wurden, uns dazu entschieden, im August nochmal ein Retreat zu machen. Das heißt, am 1. August bis 5. August 2024 gibt es ein weiteres Limitless Horizon Retreat, wenn das alles zu dir spricht. Dann kannst du alle Infos auf www.patrickreiser.com/retreat oder einfach auf die Webseite gehen, Angebote Limitless Horizon Retreat anklicken. Dort kannst du alle Infos finden und hast die Möglichkeit, eine Teilnahmeanfrage einfach unverbindlich abzusenden und mit uns ein Gespräch zu buchen. Dieses Retreat ist für alle Menschen, die wirklich daran interessiert sind, eine tiefgreifende Erfahrung zu machen. Ja, dieses Retreat gibt es sonst nirgendwo. 5 Tage an einem absoluten Kraftplatz hier in der Schweiz. Und wir gehen mit ganz bestimmten Methoden tief in unser Unterbewusstsein, sodass wir dort limitierende Blockaden, die nicht wirklich sichtbar für uns sind, weil sie im Unbewussten liegen, die werden wir sichtbar machen, werden sie sprengen, auflösen, vieles in Bewegung bringen. Und wir werden auch Visionen, Impulse tanken, die dich, wie bereits gesagt, in deine zielgerichtete Umsetzung deiner Vision bringt. Wenn das zu dir spricht, spannend klingt, einfach auf die Webseite gehen, www.patrickreiser.com. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald in den Schweizer Bergen. Ein Event, ein Retreat, was nachhaltig Veränderung bringt. Und jetzt, lass uns weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, mit den verschiedenen Entwicklungsstufen. Spiral Dynamics ist ein Modell, aber es gibt ganz viele verschiedene andere Entwicklungsmodelle. Ist dir das präsent? Okay. Und da gibt es ja eine Ebene, die jetzt bei Spiral Dynamics die grüne Ebene, man sagt ihm so, wo die Menschen wieder empfindsamer werden, ja, wo nach der Rationalität und Gott ist tot, ja, so wieder ein bisschen, man sich ein bisschen mehr öffnen möchte für seine eigenen Gefühle, für etwas Transzendentes vielleicht sogar, etwas Größeres. Und da nehme ich schon auch wahr, dass das passiert. Also es kann natürlich dann auch in eine ganz andere Richtung gehen, in die Schattenrichtung, wo man super empfindsam wird. Ja, das kennen wir alle. Also die ganze Wokeness, die auch da ist, die aus meiner Perspektive sehr, sehr destruktiv auch ist, destruktive Elemente drin hat. Also das sehe ich aber auch, dass es in eine andere Richtung gehen kann, ja. Oder vielleicht, dass es auch gleichzeitig alles, also das muss nicht entweder oder sein, ja.
Genau, wie eine Gegenbewegung. Und es kann auch gleichzeitig sein, aber verschoben. Das kann auch sein, dass mir gar nicht bewusst ist, dass ich eben, keine Ahnung, 3 Stunden am Tag im Internet so agiere und in der physischen Welt ganz anders. Auch das ist völlig normal, weil wir ja nicht permanent unser Leben reflektieren. Wir haben aber das Thema mit der Transzendentalität, das haben wir schon, dass das oft in Wellenbewegungen kommt. Wir hatten die Aufklärung, danach die Renaissance. Wir hatten das immer in der Geschichte der Menschheit, dass die Leute dann sehr gläubig wurden und dann ging es genau in die andere Richtung und dann kam wieder der Glaube quasi als Antwort, weil dann die Wissenschaft auch nicht alles beantworten konnte und umgekehrt. Das sieht immer wieder, momentan haben wir eben einen starken Drang weg, wenn wir jetzt in der Jugendkohorte sehen, also wenn wir jetzt die jungen Menschen, die jetzt die sogenannten Gen Z, damit die wenigsten gläubigen Menschen, die so jetzt gemessen wurde.
Die das Generation, sein, welche Generation?
Die Generation Z, wenn wir jetzt sagen, so die Geburtenjahrgänge 95 bis 2007, wenn wir jetzt in dieser Einteilung blieben und bleiben würden, dann hätten wir da...
Also 13 bis 23, Leute 13 bis 23, ja?
Ja, ungefähr.
Plus minus.
Ja, genau. Da hätten wir jetzt die theoretisch viel weniger an Spiritualität glauben, als die Vorgängerkohorte. So. Das hat tatsächlich statistisch abgenommen. Das kann sein,
dass das ist. Aber da ganz kurz, da will ich da. Aber da denkst du nicht, dass es auch eine Altersfrage ist? Also,
genau, wenn man jetzt die vergleicht mit den Daten von, wo die gleichen Leute befragt wurden von vor 10 Jahren. Da war der Glaube an Gott wesentlich höher, Spiritualität wesentlich höher als bei den jetzigen Jugendlichen. So, und da muss man nochmal unterscheiden zwischen muslimisch geprägten Kindern und christlich geprägten Kindern. Und bei den christlich geprägten Kindern ist der Glaube relativ stark am Rückgang, wenn man das jetzt vergleicht, eben mit der Vorgängerkohorte. So, die Millennials zum Beispiel, zu der du zählst, da war eben Spiritualität, hat einen viel höheren Rahmen. Das waren dann oft die Leute, die gesagt haben, ich glaube in irgendwas. Es muss nicht Gott sein, aber es ist irgendwas, was eine höhere. Und das findet jetzt bei den jetzigen Jugendlichen viel weniger statt.
Das so, ist und spannend, jetzt, ja, dass du diese Beobachtung machst, ja.
Mhm. Und jetzt gehen wir aber davon aus, dass gewisse Kipppunkte überschritten sind, dass es eben keine Gegenbewegung mehr gibt, sondern dass sich das vielleicht in einer gewissen Weise ausschleichen wird. Dass Religion dann quasi nur noch in bestimmten Bereichen stattfindet und nicht mehr generell.
Gut, ist eine Religion und Spiritualität auch miteinander? Spiritualität ist genau das Gegenteil von Religion.
Ja, oder der Glauben quasi an etwas, was darüber ist.
Genau, das sich auch noch damit zu beschäftigen, wer bin ich denn, wer bin ich denn, wer bin ich wirklich, wer bin ich vielleicht, gibt es da etwas, was ich bin, was über Körper hinausgeht, das sind ja auch sich mit dem Sinn zu beschäftigen, gibt's, was ist der Sinn des Lebens, was ist mein Sinn des Lebens, es hat ja auch etwas Transzendentes, je nachdem, ja.
Auf jeden Fall, und jetzt stellen wir uns mal vor, das kann ich ja nur machen, wenn ich in irgendeiner Form gesättigt bin. Ich kann mir ja nur Gedanken über die Welt und Gott und wer ich bin und so machen, kann ich ja nur machen, wenn ich nicht 12 Stunden am Tag arbeiten muss, wenn ich nicht hungere, wenn es mir einfach gut geht, ich meine Stunde Zeit nehme. So, das stellen wir mal vor, so war es auch über die Jahrhunderte immer so. Es gab da immer Philosophen, Denker und so weiter, die hatten halt einfach auch die Möglichkeit. Das waren jetzt nie, ich sage jetzt mal, arme Menschen, die jetzt da den ganzen Tag knechten mussten.
Ja.
So, und jetzt stellen wir uns das mal vor, wir haben das heute gar nicht mehr, weil wir dauerbefeuert werden. Wir werden jetzt dauer befeuert mit Social Media und Co. und befeuern uns auch dauernd. Wann gibt es denn diese Momente? Das sehen wir an solchen Dingen, dass jetzt plötzlich Konstrukte, die normal sind, Begriffe bekommen. Waldbaden. Also wenn junge Menschen in den Wald gehen, nennen die das Waldbaden. Also wir haben das früher.
Waldbaden,
ja, wir haben das früher Spazierengehen genannt oder wie auch immer. Handyfasten, Digital Detoxing, was auch immer. Es haben quasi, was eigentlich aus unserer Menschensicht völlig normal ist, bloß die Begriffe. So, also das heißt, wenn ich da jetzt schon Begriffe dafür habe, suggeriert das mir nicht, dass da jemand innehält, sondern dass er immer jetzt eine Stunde Waldbaden macht. So, wenn man sich duscht oder so. Da mache ich ja eigentlich auch nichts Spirituelles unter der Dusche, sondern ich mache halt eine tägliche Routine, Körperpflege, wie auch immer, jetzt mal überspitzt. Und wenn wir dieses Dauerbefeuern haben und wieder auch Suchttendenzen haben, also das Ganze läuft ja auch mit Addictive Design und so weiter, dann ist es einfach eine andere Liga, wie wir die Tausende von Jahren davor hatten. Und da hat es ganz gut funktioniert mit dieser Gegenbewegung und so weiter. Und die sehe ich halt jetzt weniger stark. Deswegen gehe ich davon aus, aber das ist jetzt erstmal meine Meinung, ich habe jetzt da noch nichts validiert oder irgendwas, aber gehe ich davon aus, dass gewisse Kipppunkte überschritten sind und dass sich das ausschleichen wird, in Anführungszeichen, jetzt vor allem eben bei den christlichen geprägten Orten. Zum Beispiel bei den Moslems, das ist ja quasi unsere drittgrößte Religion in Deutschland, da sehe ich das viel, viel langsamer vonstatten gehen, weil da einfach viel mehr Komponenten der Familie noch mit dabei sind, viel mehr Komponenten der Tradition und viel mehr, man nimmt den Koran 1:1, ich sage jetzt mal so, so, während in der Bibel sehr viel reininterpretiert oder weginterpretiert wird, man sieht das Alte Testament anders wie das Neue und so weiter und so fort. Und diese Diskrepanzen erlauben das jetzt aus der Sicht der Jüngeren quasi da eben, das anders zu deuten und dass es eben bei den Menschen mit muslimischem Glauben halt einfach mehr so eine Richtung, die vorgegeben wird und die ich wie so ein Leitfaden auch verfolgen kann. Als Beispiel, und so sehen wir, dass es da einfach auch Unterschiede geben kann, quasi in der Art, jetzt, wenn wir jetzt Religion mal nehmen oder Gläubigkeit an die Religion.
Ja, aber nochmal, also was wichtig ist, ist, denke ich, dass wir eine Differenzieren zwischen Religion und Spiritualität. Ja, also Spiritualität ist so die
gerne, eigene, können wir gerne machen.
Suche, wenn du so sehen möchtest, nach ohne Glaubenssystem, wenn möglich. Also ich sage jetzt, Spiritualität ist eigentlich das Gegenteil von Religion, weil bei Religion, da glaube ich etwas, ich nehme etwas an, okay, so ist es, es gibt einen Gott, das glaube ich jetzt, ich weiß es nicht, aber ich glaube es einfach. Und bei Spiritualität ist es ja mehr, okay, ich weiß, dass ich nicht weiß, aber ich öffne mich dafür und suche ohne Glaubenskonzepte. Also je nachdem, wie man das halt natürlich auch wieder beschreibt und jetzt definiert.
Aber für
den
das
Begriff.
Nehmen wir mal dein Konzept, kann man ja so aufgreifen, dann brauche ich doch da Muße dafür. Ich brauche doch Ruhe dafür.
Absolut, da bin ich ja hundertprozentig. Klar, also ja. wenn du dir überlegen musst, wie du nächsten Monat deine Rechnungen bezahlst, und du jetzt noch schaust, dass du noch einen zweiten oder dritten Job findest, um die Rechnungen zu bezahlen, dann ist es einfach auch nicht wertvoll in dem Moment für dich, wahrscheinlich für die meisten Menschen, sondern da hast du einfach andere Werte, andere Prioritäten, keine Zeit. Ja, klar.
Da genau, und jetzt nimm mal wieder deinen Begriff, da sucht jemand nach seinem Ich, nach seinem Sinn. Und was macht der heute? Der googelt. Und da gibt es Google-Treffen, da gibt es YouTube-Videos und so weiter. Und da wird er dann inspiriert, in Anführungszeichen, aber er kommt nicht mehr von sich heraus. Die maximale intrinsische Motivation ist die Google-Sucheingabe. Und danach werde ich befeuert. Und dann schaue ich, was am meisten Likes hat, was am meisten, ne, das sind plötzlich andere Mechanismen. Und das hatten wir in der Form halt früher nicht. Und das wird auch einen Einfluss haben auf die Spiritualität.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil schau, das bringt mich ja dann wieder, wenn jetzt jemand googelt und er kommt auf ein YouTube-Video und dann gibt es da ein Konzept oder ein paar gute Impulse, die kann er jetzt dann wieder nehmen, sie oder er, und sich damit selber beschäftigen. Also so kann es zum Beispiel sein, dass dann jemand sich mit Meditation beschäftigt.
Genau. Das
wäre
super, das wäre wünschenswert, aber wenn ich dann mit meiner Smartphone-Watch nebenbei wieder penetriert werde, dass jetzt dann eine neue WhatsApp-Nachricht reinkommt und ich jetzt gleichzeitig aber immer noch gerade TikTok schauen, jetzt muss ich Netflix und muss jetzt gerade überlegen, welche der 10.000 Filme soll ich anschauen. Ich bräuchte halt einfach diese Zeit, also ich müsste theoretisch, genau, jetzt ist wie so ein Laborsituation. Theoretisch müsste ich jetzt, ich suche jetzt Spiritualität, ich gebe das ein, da kommt ein inspirierender Beitrag, den finde ich super. Jetzt müsste ich innehalten, Handy ausmachen, nachdenken, durch die Stadt laufen, durch den Wald, das für mich wirken lassen, das niederschreiben und so weiter. Und da sehe ich die nächste Kohorte halt weniger stark, wenn ich das mal so ganz arg sagen darf.
Die nächste, du sprichst von Generation Alpha.
Z und
Alpha. Alpha, dann, wer weiß es schon, dann bei Alpha wahrscheinlich.
Also, wir wissen auch selber, wie es ist. Also, wir haben einen guten Gedanken und schon wären wir befeuert mit dem nächsten. Und dann kann es auch sein, dass sowas dann wie löscht wird, dass das wieder weg ist, weil wir dann wieder penetriert werden. Dann kriegen wir irgendwelche Nachrichten, in Thailand ist ein Fußballclub in der Höhle eingesperrt. Jetzt schauen wir mal, was bedeutet denn das? Was ist das für ein Universum? Und so,
die ganzen News-Ticker.
Das passiert doch permanent. Und da jetzt kommst du und sagst, wir über sich selber nachdenken. Und da brauche ich die Möglichkeit, ich brauche die Rahmung. Ich brauche Ruhe, ich brauche Stille, wie auch immer. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich finde das unglaublich wichtig für die Psychohygiene, für die Resilienz. Ich finde das unglaublich wichtig. Ja. Ich sehe aber immer weniger Momente, wo sowas möglich ist.
So. Ja, ich denke, das ist ja auch ganz ein wichtiger Grund, warum wir lernen sollten, Technologie bewusst zu nutzen.
Absolut.
Nicht reaktiv, also aktiv, proaktiv, nicht reaktiv, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst sind wir einfach lost, sonst sind wir genau dort drin, wo du jetzt ja sagst, in diesen Mustern.
Und dann geht es einfach nur darum, der will einer mehr Daten haben und plötzlich verhalten sich alles so. Genau, und ich bin ein absoluter Befürworter dafür, dass wir das machen, dass wir resilienter in diese ganze Geschichte reingehen. Das heißt, mit einem höheren Selbstwertgefühl, mit einem höheren, auch Ich-Bewusstsein gehe ich dann da rein und dann macht mir das gar nicht so viel aus, dass ich dann halt einfach weniger Likes, Follower oder irgendwas habe. Und das sehe ich halt viel weniger und ich sehe auch viel weniger die Eltern, die darauf achten. Sondern ganz im Gegenteil, mein Kind muss unglaublich früh ein Handy haben, damit es unglaublich schnell überall mithalten kann und ich jederzeit mein Kind kontaktieren kann. So, und dann wird das auch, das findet ja auch dann statt, wenn dieser Anfangswunsch schon da ist, dass ich es auch jederzeit machen kann, dann mache ich es auch teilweise aus Langeweile, auch, was soll ich jetzt machen, ruf mal jemanden an, man wird unverbindlicher, all diese Dinge und wenn man so will, könnte man jetzt die Spiritualität als Gegenbewegung zu dem, was ich jetzt beschreibe, sehen und sagen, hier, das wäre jetzt was, wo wir sagen, da könnten wir Resilienzen aufbauen und Kraft schöpfen, die wir bräuchten für diese Dauerbefeuerung. Und das wird auf jeden Fall Generation beeinflussen in Zukunft. Das wird immer stärker.
Ja, wenn ich jetzt mal schaue, Generation Y, Millennials, 27 bis 42, so meine Generation, wenn ich jetzt an meine Freunde anschaue, die Familienväter sind, also viele von denen haben gar kein Instagram, teilweise gehen sie mal rein, aber benutzen es viel, viel weniger als jetzt zum Beispiel Generation Z, 13 bis 23, 24. Ich arbeite auch viel mit solchen Menschen, haben auch viele hier, die zuhören. Die sind viel mehr am Mobile Phone, klar. Und jetzt, was mich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt die Generation Alpha anschauen, also die Kinder, die bis 12, 13-Jährige, würdest du sagen, die sind dann noch mehr dort drin, weil sie schon mit dem von Anfang an aufwachsen, Beispiel fotografieren, denkst du, die sind noch mehr drin und noch schwieriger rauszuholen? Oder es könnte ja auch sein, dass die irgendwann lernen, besser damit umzugehen, oder?
Aber du musst ja, je schneller ich angefüttert werde, je früher ich in die Sucht reinkomme, desto tiefer können sich auch Suchtspuren legen. Das ist eine stoffungebundene Sucht, zweifelsohne. Internetspielsucht wird auch
Gehirn abgespeichert.
ICD-11 ist das drin, der F-Diagnose. Das sehe ich leider nicht. Das ist immer so der Metablick, den wir gerne einnehmen. Wir sagen dann, die sind jetzt 5, und wenn die 15 werden, dann kommen die in der Pubertät und dann und so. Und da sehen wir das immer aus einer Perspektive, wie wir groß geworden sind. Und wir unterschätzen das. Mein Fernseher wusste nicht, was ich anschauen will. Das weiß YouTube Kids sehr wohl. Das wissen die sehr wohl. Und wenn ich mein Kind schon mit 5 davor setze, dann weiß, und es ist ja anders. Schauen wir uns das mal so an. Jetzt nehmen wir mal sowas wie Nils Holgersson. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Zuhörer noch kennen. Aber Nils Holgersson, das war ein Junge, der war recht frech. Da wurde er vom Wichtelmännchen verzaubert, dann ist er ganz klein geworden und ist mit einer Hausgans nach Lappland geflogen. So die Story. Und irgendwann kam der, hat er sehr viel erlebt, hat dann den Tieren geholfen. Irgendwann kam dieser Junge wieder zurück. So. Und da gibt es Folgen, die gut sind, es gibt Folgen, die schlecht sind, aber eigentlich ist das Ganze eine Gesamtstory, weil er am Schluss wieder zurückkommt. Und manche Dinge bauen auch aufeinander auf. So, und jetzt überlegen wir, heutige Kinder, die schauen sich nur die Lieblingsfolge aus dieser Serie an. Das heißt, dann gibt es dann die Folge 5, die finde ich super, und die schaue ich halt dann 7 Mal an. So. Ich schaue keine Folge an, die mich sofort langweilig und so weiter. Sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, nicht nur, dass ich jetzt warten muss bis 17 Uhr, bis die Folge kommt und eine ganze Woche mir das merken, sondern ich kann im Hier und Jetzt sofort mir die Lieblingsfolge anschauen. Das ist schon nochmal eine ganz andere Liga. So. Und das so wachse ich jetzt auf. Und jetzt sagen wir, mit 15 werden die irgendwann mal innehalten und werden jetzt das machen, Konzepte, die wir in der Automatik einfach mitbekommen haben, weil das Teil unseres Aufwachsen war. Woher und wie? Wie ist das denn möglich? Wie ist das denn möglich? Dank Addictive Design wird ja auch bei YouTube Kids auch schon wieder, wenn die merken, ja, das merkt ja eigentlich auch YouTube sehr schnell, was sich dem Kind anzeigen soll. Also wird es dann auch gleich das nächste Video angezeigt und so weiter. Das ist schon nochmal eine andere Liga. Und ich glaube, das wird immer unterschätzt, wenn man sagt, oh, wir haben früher auch viel Fernsehen geschaut. Der Fernseher wusste nicht, wer davor sitzt, und es haben alle zur gleichen Zeit auf SWRF oder auf ORF oder ZDF alle das Gleiche anschauen müssen. Das ist einfach anders.
Also das heißt, es gibt für diese Kinder gar keine Langeweile mehr, weil wenn Langeweile da ist, dann geben die Eltern sofort, oder zum Beispiel, die gehen in Urlaub, ja, mit dem Auto. Und früher habe ich aus dem Auto geschaut, ja, war kein Mobilphone da, habe mir Gedanken darüber gemacht, über irgendetwas oder was auch immer. Heute ist es sehr langweilig da, Handy in die Hand gedrückt oder iPad, und dann es kommt gar nicht mehr zu dem Punkt, wo man nichts tut oder mal den Geist zur Ruhe
Genau.
kommen lässt, wo es langweilig ist, weil es ist ja auch eine kreative Phase dann. Also Kreativität
Absolut.
entsteht ja nur dann, aus meiner Erfahrung, wenn wir uns zurückziehen, mal in die Stille gehen, da kann etwas Neues entstehen, einen neuen Impuls. Aber wenn wir die ganze Zeit bombardiert werden mit irgendwelchen Informationen, da findet ja keine Kreativität mehr statt. Und da, das ist aber auch interessant, ja,
Ja.
für diese Generation, ja, das ist, puh,
Da habe ich
hart.
ein Buch drüber geschrieben. Ich habe die Analyse Generation lebensunfähig, und danach wurde ich von vielen, ob ich da nicht mal eine Anleitung machen kann, und habe den Erziehungsratgeber geschrieben, der heißt Glücklich durch Frust, wo ich genau das beschreibe. Glücklich durch Frust, wo ich einfach genau beschreibe, wie wichtig Langeweile ist, wie wichtig auch Fluchterlebnisse sind und auch wie man das machen kann, wie man das vermitteln kann, wie man das schaffen kann. Es fängt halt damit an, dass ich eben kein Tablet mitnehme ins Auto. Sondern das ist auch okay, wenn sich ein Kind mal eine halbe Stunde langweilt. In Anführungszeichen macht es das Kind ja nicht. Man schaut aus dem Fenster, man unterhält sich und so weiter. Weil ich bin ja nicht der Entertainer meiner Kinder. Und das Internet soll es auch nicht sein. Weil ich da sehr schnell lerne, dass ich immer von außen befeuert werde. Und dadurch kann ich ja gar keine intrinsische Motivation mehr entwickeln. Auch keine Kreativität, weil ich ja permanent von außen Ideen vorgegeben bekomme und so weiter. Und habe ein Buch geschrieben, das heißt Glücklich durch Frust. Das erschien im GU-Verlag, das genau das eben erklärt. Ja.
Okay, und dort gibst du Eltern so eine Anleitung, wie sie denn mit diesen Herausforderungen, technischen Herausforderungen
Ja, Vorschläge, genau.
umgehen,
Ich
ja.
gebe Vorschläge, auch wie man
Spannend.
das schafft, wenn man zum Beispiel nicht will, dass man dem Kind ein Handy gibt und alle anderen machen es, was man da machen kann, wie man das umgehen kann. Das erkläre ich dann da alles, ja. Und
Ja.
auch das Thema, wie wichtig Langeweile ist, aber wie wichtig auch Frusterlebnisse sind, was das bedeutet, ja.
Okay. Ja, weil auf welchem Alter gibt man mein Kind das Handy, ne? So, das ist, ich sehe das immer wieder in
Genau.
meinem Umfeld, das ist gar nicht mal so einfach, weil wenn dann in der Schule alle Kameraden schon ein Handy haben, du der Einzige bist ohne, ist vielleicht auch nicht ganz so gut, dann könnte man natürlich
Das stimmt, aber wenn alle Kinder,
darüber sprechen,
ja.
naja, sie werden das Handy ja eh brauchen, wenn sie jetzt, je früher sie damit in Kontakt kommen, desto besser können sie mit Technologie umgehen. Da gibt es ja so viele verschiedene Perspektiven.
Aber
Ich denke, da muss man eine gute Balance finden, oder?
ja, wir lügen uns ja ein bisschen an. Die ganzen Geräte, also die ganzen Apps, die ganzen Dinge sind so intuitiv aufgebaut, dass sogar ein Schimpanse das relativ schnell kapiert, dass wie der Wisch- und Leichtmechanismus gibt. Die Kinder lernen erstmal überhaupt nichts mit digitalisierten Dingen umzugehen, sondern die lernen erstmal nur zu konsumieren. Und die lernen erstmal nur, dass sie sehr viele Daten in diesen algorithmischen Äther geben. Das ist einfach das, was die lernen. Die lernen ja nicht programmieren, die lernen ja auch nicht zu hinterfragen. Das ist immer so eine Wunschvorstellung von den Leuten, dass die dann irgendwie was mitnehmen. Was nehmen die denn mit? Die werden befeuert mit Wissen, das in 2 Wochen kein Mensch mehr interessiert. Das,
Das wäre so, wie wenn ich früher Fernsehen geschaut habe, so mit 10,
ja.
11, und da habe ich gesagt, jetzt lerne ich etwas über Technologie. Ja, nein, natürlich nicht, oder? Klar.
Richtig, richtig. Das ist so, wie wenn wir bei der Bravo früher nur sehr schnell auf Dr. Sommer sind. Was haben wir denn da wirklich gelernt, was wir fürs Leben brauchen? All diese Dinge, nee, das ist immer Wunschdenken. Und da passiert nämlich Folgendes: Ich gebe einfach einen Teil meiner Verantwortung, meiner Erziehung dann einfach aufs Internet und sage hier, ich kann auch dem Kind das auch erklären. Kann vielleicht viel besser erklären als das irgendwie so. Und das ist klar, ab einem gewissen Alter müssen die auch dann über das Internet Recherche machen und so weiter. Da spricht nichts dagegen. Also Handy, Internet aus Effizienzgründen zu nutzen, um vielleicht Kontakt zu halten mit Freunden. Also wunderbar. Aber was wird denn in Wirklichkeit, was passiert denn in Wirklichkeit? Wir haben einen enormen Anstieg an Extrempornografienutzung der Kinder und Jugendlichen. Wir haben einen enormen, ich will das jetzt auch nicht alles verteufeln, aber wir haben einen enormen Anstieg quasi an Social-Media-Geschichten, die einfach viral gehen, auch mit Trends, die es lebensgefährlich sein kann und so weiter. Das kommt ja nur
Kriegsbilder,
daher.
oder wahrscheinlich auch,
Bitte?
klar. Kriegsbilder,
Kriegsbilder,
die
ganz
gezeigt
viele. Und vor
werden.
allem aus der Wirklichkeit. Wir kriegen ja noch irgendwie so Bilder, die dann in irgendeiner Form verpixelt sind, aber die kriegen halt echte Ermordungen. Etwa 42% der unter 14-Jährigen haben schon echte Verstümmelung, Ermordung, Vergewaltigung, Köpfungen und so weiter gesehen, die in echt passiert sind.
Habt ihr
Mit
die Studie
Le
durchgeführt?
Ne, das ist die Uni London festgestellt.
Ja.
Die haben das weltweit mal analysiert und zwar mit auch mit ja, mit blöden Hashtags und Likes und so weiter. Und ich weiß nicht, ob wir das so wollen. Und dann ist mir doch völlig egal, ob das alle in der Klasse machen. Also, und ich, das ist ja so, wie wenn alle in der Klasse Wodka trinken und ich das halt einfach nicht gut finde. Ja, irgendwann muss es mal Wodka trinken lernen. Echt, ist das so? Weiß ich nicht. So, warum sage ich das? Also, es kann sich jeder der Zuhörer mal Gedanken machen, wieso von den ganz großen Tech-Firmen die Kinder erst mit 18 ein Smartphone bekommen haben. So, und ich hatte ja sehr, sehr viele Vorträge, auch eben auch in der Tech-Branche. Und wir sagen ganz, ganz viele Menschen, die genau aus dieser Szene kommen und sagen, also mein Kind hat erst mit 16, 17 eins bekommen. Und er hat dann Informatik studiert. Warum? Weil der mit einem ganz anderen Reifegrad an diese Dinge ging. Und wir Erwachsenen sind auch mit einem anderen Reifegrad an Smartphone auch umgegangen. Wir sind alle mit Facebook und Co. in Berührung gekommen, als wir erwachsen waren. So, und wir haben, glaube ich, keine Vorstellung, was es bedeutet, als Kind damit in Berührung zu kommen. Da machen wir es uns ein bisschen zu leicht, wie, oh, mein Kind wird ein Außenseiter. Ja, bevor ich mal mit den anderen Eltern spreche und sage, hier, können wir uns dann nicht oder was auch immer. Es ist ein schwieriger Grat. Ich will niemanden vorstellen, wie er sein Kind zu erziehen hat. Das wird auch in dem Buch nicht, da werden auch keine Videos machen muss, sondern ich erkläre einfach nur, was das für Folgen haben könnte und welche Möglichkeiten es gäbe. Aber ich sage ja nie, das ist jetzt die ideale Erziehung, um Gottes Willen. Ich denke, meine Kinder auf dem Land sind ja eh nochmal anders sozialisiert wie in der Stadt. Oder wenn du eh kein Internet hast. Und es gibt auch Eltern, die richtig pfiffig sind, die dann halt ganz viele Dinge sperren, aber bitte auch sperren, wo die Kinder dann Videos anschauen können, wenn man es entsperren kann. Auch das geht relativ schnell viral. So, also das muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist halt einfach, wenn das Kind dann 2 Stunden am Tag am Handy ist, wäre es auch mal schön, wenn es 2 Stunden mal draußen ist, solange es nur die Natur und das alles gibt. Das ist jetzt meine Empfehlung. Wenn man Cyberpsychologen glauben darf, dann eher je später, desto besser. Es gibt viele, die sagen, unter 18 bitte kein Smartphone, aber das ist natürlich sehr weit weg von der Realität und sowas kannst du ja als Wunschdenken. Es findet ja nicht statt. Also man muss dann schon schauen, wie man das macht, auch wie man es in der Schule integriert, in Sachen von Ethik und Aufklärung. Das muss man viel, viel mehr forcieren. Aber da muss ich den Kindern kein Smartphone und Tablet in die Hand drücken. Das kann ich auch so vermitteln. So, das sind einfach jetzt so Gedanken, die ich da habe. Weil wir natürlich dann immer weiter auseinanderdriften.
Bist du selbst Vater? Hast du eins, zwei Kinder?
Zwei, ja.
Zwei, ja. Wie alt, wenn ich fragen darf?
7-4, ja.
Okay, ja, gut. Generation Alpha. Kannst direkt forschen. Dann
Ja,
geht's nach
genau.
Hause.
Ja, genau. Und das bedeutet Handy aus, zum Beispiel. Zu Hause bedeutet Handy aus. Bedeutet auch kein Tablet, auch wenn die Fahrt noch so langweilig ist, auch kein Tablet im Flieger oder wie auch immer. Da achte ich drauf. Wir haben als Kinder mal Stadt, Land, Fluss gespielt. So, das weiß ich noch. So weiß ich, ich weiß heute noch die Antworten zum Beispiel von meinem Bruder oder von meinem Vater. Weil ich diese Länder teilweise hatten, fand ich, haben skurrile Namen gehabt. Also, aber wir haben es mal gemerkt. So, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwas gemerkt hätte aus dieser Autofahrt, wenn ich aufs Tablet geschaut hätte. So,
Ja.
das ist einfach nur mal ein Beispiel. Und natürlich hätte ich als Kind sofort aufs Tablet. Ich wäre ja
Ja,
prädestiniert dafür
klar,
gewesen.
logisch.
Und das gab es halt nicht. Ich hätte auch Computer gespielt, ich hätte auch letztendlich einen Gameboy damals auch bekommen im jungen Alter. Ich hätte es sofort genutzt. Das gab es halt nicht. Und dadurch hatte ich einfach jetzt auch eine andere Bespielung und gehe halt jetzt einfach da auch anders dran damit. An der Stelle. Und ich kann ja jeder einfach mal als Tipp denken, was hat ihm gut getan als Kind, was fand er toll? Und wieso nicht auch diese Möglichkeit dem Kind auch mal bieten? Aber wenn ich natürlich immer das Tablet, wenn das schon vorinstalliert ist im Auto, dann ist es völlig normal für Kinder. Und die würden es dann komisch finden, wenn sie bei anderen fahren, dass da kein Tablet im Auto ist. Weil das einfach Teil quasi der Wahrnehmung ist, der Umgebung.
Ja. In deinem Buch Generation lebensunfähig, das ist ja schon auch ein krasser Titel, so Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Ich habe wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber habe so ein bisschen rumgestöbert mit Referenzen. Bin immer wieder auf die Aussage gekommen, dass es für ein paar Eltern hart ist, dieses Buch zu lesen, weil sie halt immer wieder auch getriggert werden. Das heißt, so, du stichst da schon mit dem Finger in die Wunde rein.
Und da
Gibt es
kann
denn
man
da
dann.
so ein, zwei Wunden, die du vielleicht noch hier mit uns teilen kannst?
Ja, zum Beispiel wird, glaube ich, jedem schnell relativ bewusst, dass lebensunfähig anscheinend die Eltern sind, gar nicht die Kinder. Dass die Eltern sich einfach sehr, ne, dass es dann Rollentausch gibt. Ich glaube, das wird dann jedem bewusst, wenn man es liest, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist denn eigentlich wirklich die lebensunfähige Generation, die ich da beschreibe. Und da muss ich jetzt mal sagen, liebe Eltern, ich halte sehr, sehr viele Vorträge vor Jugendlichen, vor Auszubildenden, vor Schülern. Und es gibt nicht wenige, die mir sagen, sie finden es nicht okay, dass sie das Hobby der Eltern sind, dass sie ihr Ersatzpartner sind, dass meine Eltern mich viermal am Tag anrufen, wenn ich arbeite und ich habe keine Möglichkeit, Herr Maas, wie schaffe ich das, meine Eltern nicht vor den Kopf zu stoßen, aber ein Stück mehr Rückzug zu haben. Ich finde es toll, dass meine Mutter die gleiche Musik hört wie ich, aber ist es nicht okay, wenn ich auch mal was für mich alleine habe? Und ist es nicht so, dass wir das auch alle hatten? Es ist cool, dass wir jetzt so hip sind, aber übertreiben wir es nicht an der einen oder anderen Stelle? Und das sagen mir relativ viele Kinder. Mir hat noch keiner gesagt, ich finde super, dass meine Mama die beste Freundin ist. Habe ich noch nie erlebt. Hat mir noch nie jemand gesagt, ja, weil es halt nicht die beste Freundin ist. Die zahlt jeden Tag, fährt mich jeden Tag in die Schule und das machen ja beste Freunde nicht. So, und ich glaube, das sollten wir innehalten und sagen, die Kinder werden alle 5 Jahre beste Freunde haben oder Freundinnen. Aber die werden nur eine Mutter und einen Vater haben. Und das ist halt einfach unsere Aufgabe. Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen unsere Kinder erziehen. Und da müssen wir auch durch. Klar, wir müssen nicht mehr die Methoden von früher machen, um Gottes Willen. Aber nur weil die früher schlecht war, müssen wir ja auch nicht genau das Gegenteil machen. Wir müssen da schon ein bisschen noch mit einem gesunden Menschenverstand da rangehen, auch mit einer Distanz. Und das ist auch okay, wenn Kinder Geheimnisse haben. Das ist auch okay, wenn Kinder andere beste Freunde haben, die nicht Mama und Papa heißen. All das ist völlig normal. Und das macht ja nur ein kleiner Teil. Das machen ja nicht alle, um Gottes Willen. Aber dieser kleine Teil steckt halt relativ viele Menschen an. Wir können aus den Studien belegen, dass bis zu 5 weitere Kinder am Klassenverband angesteckt werden, wenn ein Elternteil extrem überbehütend ist oder extrem intensiv Elternschaft pflegt. Dann gibt es ja viele weitere Kinder, die das auch möchten, die das als Referenzpunkt nehmen, die sagen, für den wird es gemacht, wieso für mich nicht und so weiter. Und da passiert genau das, was du gesagt hast. Ja, wenn alle ein Handy haben, dann möchte ich das eben auch. Und so denken halt eben alle. Aber alle sind in dieser Dilemmasituation. Keiner will es halt früh genug geben, außer eben diese drei, vier, die es halt einfach machen. Und die werden dann immer als Referenzpunkt genannt. Und wenn wir halt einfach so verunsichert sind, glauben wir erstmal dem Kind, auch wenn das nur zwei Kinder sind in der Klasse, das haben alle anderen auch eins. Man müsste theoretisch mal die anderen Eltern fragen und dann kriegt man raus, dass das eigentlich gar nicht so ist, sondern dass ganz viele Eltern sich genau diese Gedanken machen, die aber eben befeuert werden von diesen anderen Eltern. Und das war tatsächlich früher ein Stück anders. Früher hat man diese Eltern weniger ernst genommen. Man hat auch diese Kinder weniger ernst genommen und die hat man auch im Klassenverband weniger. Und sie waren keine Role Model, aber das findet eben heute so statt. Und das sind einfach viele Dinge. Ja, und jetzt bei dem Punkt, ich weiß es nicht, an welchem Punkt sich welche Eltern wie getriggert fühlen, aber ich beschreibe halt sehr genau die Lebenswirklichkeit. Und wir haben über 680 Eltern befragt, wir haben über 22.000 Kinder beurteilen lassen von über 1.000 Pädagogen. Und genau diesen Menschen wollte ich eine Stimme geben. Eigentlich diesen Pädagogen und habe dann quasi tatsächlich diese Beispiele kumuliert und dadurch eine Familie dargestellt, einmal in der Stadt, eine junge Familie, die ein Kleinkind bekommt, das immer größer wird, und einmal auf dem Land. Das sind kumulierte Daten und habe die Extrembeispiele raus. Ich dachte, das ist sonst zu krass und habe dann tatsächlich die weniger starken auch mit rein, die aber alle so stattgefunden haben und eben, wie gesagt, noch viel extremer, die habe ich überhaupt raus. Und wollte allen so minimal den Spiegel vorhalten, sodass jeder auch das Gefühl hat, ja, die gibt es, das bin aber Gott sei Dank nicht ich, aber ich weiß, dass es die gibt und so weiter. Aber das waren schon eher die Beispiele, was auch die Mehrheit mittlerweile so macht. So, an der Stelle. Und es ist so, hätte ich es jetzt genannt, wir wachsen unsere Kinder auf oder die Generation Alpha-Studie oder wie auch immer. Dann ist es so, wie wenn jemand Hilfe schreit, da kommt niemand. Und wenn man Feuer schreit, reagieren die Menschen. Und deswegen auch mal so ein Titel, der dann auch so ein bisschen, genau das Dilemma aufsteigt. Und zwar der Titel kam auch so ein bisschen befeuert von dem, dass ich den Lehrern, den Pädagogen, den Erzieherinnen, Erzieher, die da mitgemacht haben, einfach eine Stimme geben wollte. Und sagen
Ja.
wollte, ihr passt mal auf, was da eigentlich passiert.
Ja. Ja, spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht von der Zeit her. Ich finde es gerade sehr spannend. Wenn du magst, würde ich noch ganz gerne dir ein paar Fragen stellen zu deinem neuen Buch, was im April kommt, weil es trägt ja auch wieder einen tollen Titel. Dieses Mal nicht generationslebensunfähig, sondern generationsarbeitsunfähig, wie uns die Jugend zwingen, Arbeit und Gesellschaft jetzt neu zu denken. Und da gehst du ja, da machst du ja so eine Momentaufnahme von der Generation Z.
Ja. Genau, die jetzt permanent in den Medien sind, als arbeitsunwillig.
13 bis 23, 24, die Leute, die jetzt mehr daran interessiert sind, ihr Leben nach Sinn auszurichten, werden, ja. Wir haben ja auch ganz viele Leute hier, die hier auf in der Community sind, bestimmt. Also Leute, die jetzt nicht mehr einfach nur durchhustlen wollen, sondern die schon auch arbeiten wollen, aber es muss auch irgendwo Sinn machen.
Genau, das bestimmt.
Zu Werten übereinpassen, ja.
Das beschreibe ich. Das heißt jetzt arbeitsunfähig. Ich beschreibe so den Mittelweg. Also ich beschreibe, wie die Jüngeren die Welt sehen, ich beschreibe, wie die Älteren die Welt sehen und dann beschreibe ich auch, was für Lösungskonzepte wir daraus kriegen können. Weil auch hier nehme ich komplett meiner Meinung nach die Wertung raus. Klar, der Überschrift suggeriert das, aber es gibt ja auch den Subtitel, wo ich sage, ja, wir müssen tatsächlich jetzt Arbeit mal völlig neu denken, wenn wir alle mitnehmen wollen. Und es ist ja nicht so, dass die Älteren nicht viele Dinge auch gut finden, was die Jüngeren machen, wenn wir ehrlich sind. Es sind zwar viele, die schimpfen, aber es ist auch andere Dinge. Es wird ja nie so weit kommen, wenn nicht das in irgendeiner Form so wäre. Und ich beschreibe halt einfach tatsächlich diese ganzen Dynamiken und Bewegungen und dann eben auch Lösungsansätze, wo das Ganze hingehen kann. Das Buch ist für jeden. Das ist jetzt quasi, es ist jetzt nicht nur für Arbeitgeber und Führungskräfte, sondern das Buch ist tatsächlich für jeden, weil ich da jetzt genau unsere gesellschaftliche Entwicklung beschreibe. Am 11. April, ja.
Verändert sich auch ganz viel in der Arbeitswelt. Also
genau.
Es ist ja so, dass die Unternehmer jetzt schon schauen müssen, wie können sie sich attraktiv machen, dass die Menschen sich bewerben bei ihnen, weil es halt einfach nicht mehr so viele Menschen gibt. Ja, es gibt weniger Menschen als Arbeitsplätze. Es gibt.
Genau.
Und das ist ja eine ganz andere Konstellation auch. Das ist schon spannend, weil bei uns war es ja anders.
Du sagtest es, genau, die Leute suchen mehr Sinn und das ist ganz interessant. Gleichzeitig sind sie mehr am Netz, wo sie ja eigentlich dann auch immer abstrakter quasi agieren. Und jetzt wird diese Sinnlogik auch auf die Arbeit übertragen und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil den Jungen ja, konnte man ja belegen, diejenigen sind, die am pünktlichsten gehen. Und das würde jetzt suggerieren, und zwar aus der Logik der Älteren, dass die Sinnhaftigkeit anscheinend um Punkt 15 Uhr endet. Und dann geht der Sinn in der Freizeit mit einem anderen Sinn weiter. Und das wirkt vor allem für die Millennials erstmal ein Stück verstörend, weil die ja sagen, hier, ich und die Arbeit, das war Work-Life-Match, ich war Teil der Arbeit, ich bin das. Ich habe auch nachts um 10 nochmal E-Mails gecheckt, warum, weil ich das Ganze für gut halte und so weiter. Da machte Sinn, war Sinn eine ganz andere Beziehung zu Sinn, weil ich, kenne mal an, ich habe jetzt für eine NGO gearbeitet und habe da die Marketingabteilung gemacht und da war das ja was ganz Tolles. Ich habe was für Nachhaltigkeit und das habe ich natürlich nachts um 10 nochmal raus, weil es gut ist für die Menschheit. Das verstehen wir unter Sinn. Wenn jetzt aber einer um Punkt 15 Uhr geht und sagt, ab jetzt endet dieser Sinn, jetzt habe ich Freizeit im Sinn, dann ist es dann einfach zwei völlig unterschiedliche Begrifflichkeiten. Auch das muss man sehen. Und das beschreibe ich halt genau auch in diesem Buch, was da jetzt gerade eben passiert. Deswegen sage ich, das ist eigentlich ein Buch für alle. Das ist auch ein Buch für junge Menschen und für alte Menschen.
Ja. Das heißt, also nimmst du denn wahr, dass diese Generation auch auf weniger arbeitswillig ist, könnte man das so sagen? Man geht ja, es gibt auch so bestimmte Vorurteile, die man dieser Generation zuschreibt.
Genau dazu haben wir Studien gemacht. Die ganze Gesellschaft ist jetzt so. Das sind eben nicht die Jungen per se, sondern die kommen halt so in die Arbeitswelt, aber wir sind auch alle so. Das beschreibe ich eben, diese Dynamiken genau so. Es ist eben nicht so, dass die Jüngeren jetzt per se die Einzigen sind, die jetzt das weniger wollen, sondern anscheinend alle.
Ja, es ist kein Phänomen der Generationen, sondern es ist offensichtlich einfach Zeitgeist. Ja, und darum diskutieren wir auch schon über Viertageswoche und Bibabo. Und es passt ja auch alles irgendwo ganz gut rein, wenn dann künstliche Intelligenz vielleicht viele Arbeit noch übernimmt.
Genau, wir diskutieren über Viertagewoche. Ja. Die meisten 30, 40-Jährigen wollen das wahrnehmen. Und jetzt sagen wir, die Jüngeren wollen das. Als Beispiel so ungefähr.
Ja.
Und das, da haben wir viele Studien gemacht. Es gibt viele Studien, die versuche ich dann, oder die bringe ich dann in dem Buch da rein. Genau. Aber das kommt ja erst im April, genau.
Kann vorbestellen, glaube ich schon, ne?
Ja, kann man empfehlen.
Werde ich auch mal den Link vom Buch reinpacken in die Shownotes. Noch eine Frage. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass du deine Bücher immer auch in ganz speziellen Orten schreibst. In Bagdad warst du, Pakistan. Wie kommst du, dass du deine Bücher dort schreibst? Wo hast du dieses aktuelle Buch, was im April rauskommt, geschrieben? Hast du das in Deutschland geschrieben oder warst du
Nee. Ich war tatsächlich da war ich in Bagdad. Ich war in Ur, ich war in Babel, Samarra. An der Stelle, ich habe Bücher in Somalia, Afghanistan und so weiter. El Salvador, ja, wirklich.
Wie kommst du dazu?
Ja, das sind genau diese Länder. Ich glaube, die haben eins gemeinsam. Das ist nicht so safe, da abends rumzulaufen. So, ich sag's mal, ich reise mal allein mit dem Rucksack. Ich buche da immer nichts. Ich fliege da hin, schaue mir das an vor Ort. Finde ich super spannend. Ich liebe solche Länder, weil ich da einfach ganz viel für mich auch wahrnehmen kann, mitnehmen kann. Das ist für mich, ich sag mal, das groundet mich auf so vielen Ebenen. Ich muss ganz, ganz viel mich auch wieder auf Intuition verlassen. Ich muss schauen, wie ich die Gesichtszüge interpretiere, wie so. Und da gibt es einfach unglaublich tolle Menschen in solchen Ländern. Das vergisst man immer. Man sieht immer die Regime und vergisst dann einfach was, dass da halt 17 Millionen Menschen halt einfach anders ticken. Und die auch unglaublich dankbar sind, dass da jetzt mal einer vorbeikommt, so ungefähr. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die halt nicht möglich sind. Die jetzt, wie es da abends jetzt rumlaufen, meistens sind die dann einfach. Ja, Somalia in manchen Gegenden ist aber stockdunkel. Das geht halt einfach nicht. Da gibt es auch manchen kein Konzept. Es gibt jetzt auch in Nordkorea keine Bar, wo man einfach rumlaufen kann oder so.
Nordkorea.
Was mache ich in der Zeit, wo ich nicht schlafen kann oder irgendwie so? Ich werde den ganzen Tag inspiriert und zwar mit einer völlig anderen Dingen. Also man sieht ja bestimmte Dinge erst, wenn man nicht dort ist. Also man sieht einen Berg erst, man sieht ja einen Berg nicht, wenn man auf dem steht, sondern wenn man ganz weit weg ist davon. Und so ähnlich sehe ich das auch mit meinen ganzen Themen. Also viele Themen verarbeite ich natürlich dann in so einer Situation ganz anders. Ich reflektiere das nochmal ganz anders. Man hat dann diese Zeit am Abend und die nutze ich ja dann zum Schreiben. Das ist jetzt halt mein Film. Und das macht mir halt richtig Spaß, das dann zu machen. Und so komme ich richtig in so einen Flow-Effekt, wo ich dann halt echt viel schreibe und schnell schreibe und zügig und so weiter. Halt in so einem Setting. Und so ist halt jeder Mensch anders. Der andere braucht eine andere Umgebung und so weiter. Es ist ja nicht so, dass das Schreiben, dass das einfach automatisch kommt. Also es ist nicht so, dass ich muss mich schon animieren zum Schreiben. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt
mal
Hobby Number One ist oder sowas, sondern ja, also mittlerweile macht es mir schon sehr viel Spaß, aber dennoch brauche ich halt auch so solche Treiber und deswegen schreibe ich die in solchen Ländern und je extremer, desto besser wird das Buch. Ja, wirklich.
Geil, geil. Wie lange bist du da unterwegs?
So unterschiedlich, oft auch länger, oft auch öfters dann, dass ich dann wieder mal heimfahre, dann eben eine Woche Beratung mache, Vorträge und dann wieder zurückfliege oder so, also alles dabei. Alles dabei. Das kann aber auch eine Berghütte in der Schweiz sein oder in Österreich. Alles gut. Auch da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, abends was zu machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Also ich finde auch Färöerinseln total inspirierend. Also muss jeder, kann man auch mit dem Schiff hin, ist vielleicht dann CO2-neutraler, kann hier, also wenn es ein Schiff ist, wo CO2-neutral sich bewegt. Kann jeder für sich entscheiden, wenn das jemand nachmachen will. Also ich fand es für mich einfach entdeckt.
Ja, es sind sehr exotische Länder, die interessieren mich auch. Pakistan, Afghanistan. Ich habe letztens gesehen, auch auf Instagram, ja, Social Media, so richtig krasse Bilder. Und dann stand so, wo ist das? Ist es in Australien? Ist das in Neuseeland? Ist das in der Schweiz? Wo ist es? Und dann am Schluss, es ist in Usbekistan. Da habe ich dann mal gegoogelt, Usbekistan, was es da für Landschaften gibt. Berge, See, Flüsse.
Mega. Krass. Mega. Zum Beispiel habe ich einen Teil meines Buches in Tarapal, Pakistan geschrieben. Das kommt auch an Lebensunfähig. Da habe ich Teil davon geschrieben. Das ist auch eine Frage am Schluss. Das ist eine autonome Region in Usbekistan. Das ist da Richtung Uralsee. So, und also der See, der dann quasi dann, wo so ausgetrocknet ist, sozusagen. Usbekistan gibt es ganz, ganz tolle Dinge. Da gibt es Samarkand, Bukhara und so. Da gibt es halt unglaublich schöne Bauten. Die so echt so an Simbad erinnern, kann ich auch jedem empfehlen. Aber es ist auch Richtung Kirgistan. Super Landschaften, ganz toll. Tadschikistan, da hat man einfach auch den Pamir und so. Also es ist schon, schon cool, diese Länder. Wenn man das will, auch Afghanistan, unglaublich schöne Landschaften. So, das muss man halt mögen. Ne? Man muss halt mögen. Das ist halt jetzt. Jetzt ist es anders, als ich in diesen Ländern war, konnten die Leute teilweise nur Russisch. So, es ist jetzt alles einfacher geworden. Man braucht jetzt kein Visum mehr für diese Länder. Also Usbekistan, Kirgistan. können wir Deutsche oder Schweizer direkt reinfliegen. Da gibt es eben Sitzvisum frei. Das macht das Ganze leichter. Auch Kasachstan hat unglaublich schöne Landschaften, wenn man das möchte. Aber Usbekistan finde ich so mitunter die schönsten Bauten und auch historisch ist es unglaublich interessant. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja,
Ja, geht mal googeln, checkt euch mal ab. Diese Moscheen auch, richtig
genau.
krass, habe ich gesehen. Mega. Ja, mich hat ja Jordanien auch sehr positiv überrascht. Die Stadt Petra und die Wüste dort, Wadi Rum. Auch spannend, spannende Länder, wo man jetzt nicht gerade denkt, so jetzt hier in der Schweiz als Deutscher oder Österreicher, ja, ich gehe zwar dorthin. Ja, das ist schon etwas Exotisches so. Ja. Ja,
Ja,
geil.
also genau.
Womit beschäftigst du dich gerade aktuell am meisten noch so, Rüdiger? Jetzt aktuell gerade, wenn du so schaust, dein Leben, was beschäftigt dich gedanklich am meisten?
Momentan die Ethikkonzepte, wie wir Generationenethik, KI-Ethik, wie wir das eigentlich unter den Hut bringen, was denn da jetzt gut ist, wohin soll die Reise gehen? Das, was du vorhin sagtest, dass Wokeness Grenzen hat, die dann eher ins Statische gehen. Ich sehe das bei ganz vielen Konzepten. Dass dann am Schluss immer das Gegenteil rauskommt, was man ursprünglich wollte. Genau damit beschäftigen wir uns gerade sehr stark, eben so ein ethisch-philosophischer Ansatz, wohin kann eigentlich die Reise gehen, wo war das? Das sind gerade die Dinge, die uns beschäftigen, ja, im Institut für Generationenforschung.
Okay. Ja, cool. Rüdiger, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein sehr schönes
Gerne.
Gespräch, sehr interessant. Und ich wünsche dir natürlich auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg, Freude. Und die Bücher, über die wir heute gesprochen haben, werde ich alle mal in die Shownotes packen. Gibt es sonst noch etwas, was du jetzt hier mit uns teilen möchtest? Wo kann man dich sonst finden auch?
Finden kann man mich überall. Ich bin sehr gerne in der Schweiz, muss ich sagen, weil da eben alles funktioniert. Das wäre jetzt so die Klammer, gell? Am Ende. Nee, also freut mich, wenn wir viele Leute erreichen können damit und wenn wir neue Gedanken aufgestoßen haben. Und es soll jeder genau eben immer zwei Dinge dann halt einfach beleuchten. Also das Digitalisieren hat super viele Vorteile, aber eben hat auch Grenzen. Und das müssen wir wieder lernen zu spüren, wo die eben so sind. Das wäre jetzt so mein Abschlusswort, ja.
Zu spüren, wo die wieder sind. Ja, okay.
Ja, um selber zu
hinschauen.
spüren. Ja, genau. Und selber spüren und sagen, okay, tut es uns noch gut, aber wenn nicht, dann lass uns doch einfach mal neue Konzepte wieder gehen, ohne dass wir das andere verteufeln. Wir müssen alles irgendwie lernen, unter einen Hut zu kriegen.
Ja, gerade aber auch schwierig mit neuer Technologie, ja, ChatGPT und was alles auch kommt, ja.
Absolut, absolut.
Ja,
Aber
mittendrin im Strudel.
Dafür haben wir jetzt mittlerweile einen anderen Reifegrad. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir wissen, wie das funktioniert, das ist müßig, ja, aber das ganze Leben besteht halt auch aus müßigen Situationen und das dürfen wir nicht aufgeben.
Geil.
Gerne.
Rüdiger, vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
Gerne, gerne. Bis dann. Ciao.
Bye-bye. Ja, das war's auch schon wieder, meine Freunde. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Vergiss nicht, diesen Podcast von dort, wo du hörst, auch zu abonnieren. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreib uns deine Meinung. Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel über Spotify einfach hinzuschreiben, wie hat dir sie gefallen. Du kannst auch Kritikpunkte hinschreiben, dass wir uns verbessern können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du diesen Podcast gut bewertest, ihm 5 Sterne gibst und wenn du ihn mit deinen Liebsten teilst. Das sorgt dafür, dass wir weiterhin auch in diesem Jahr wachsen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich auf die nächste Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.